So, herzlich willkommen hier beim Chaos-Seminar beim Ulmer CCC. Ich bin Alexander Bannauer, das ist Ulrich Dange. Heute geht es um die Dokumentation unserer Infrastruktur. Wir beide sind bis jetzt noch die hauptsächlichen Admins, eigentlich eher der Ulrich. Er wird es jetzt gleich wieder bestreiten, aber wer ihn kennt, weiß, ich habe recht. Deswegen Applaus für Uli. Genau. Wir wollen hier heute dokumentieren, was alles so am Laufen ist, wie das so alles so grob aussieht. Wir sind angewiesen auf viele Fragen, Interaktionen. Wir gehen so tief rein, wie ihr wollt, ansonsten so schnell vor, wie wir können. Genau. Wir wollen heute quasi eine Übergabe machen an die nächste Generation, die hier regelmäßig abhängt, damit die Leute, die hier wirklich auch vor Ort sind, auch die Möglichkeiten haben, das zu tun, was sie tun wollen. Genau, darum geht es uns heute. Okay, der Vortrag knüpft an einen Vortrag, den wir hier schon gehalten haben vor circa 2 Jahren oder sowas, zusammen mit Tobi, wie er hier namentlich erwähnt wird. Das war mir wichtig hier, aber fürs Gesicht hat es leider nicht gereicht, tut mir leid. Genau, Zoom auf Tobi bitte. Tobi, kriegst du es hin? Tobi, komm, genier dich nicht so.
Tobi!
Da ist die Kamera, hier ist die Kamera. Brav. So, okay. Tobi war damals zuständig, um CD-ROM einzubauen. Scheiße. Okay, wer das nicht verstanden hat, der guckt mir. Okay, wer das nicht verstanden hat, der guckt mir den Vortrag an, der heißt Don't Panic. Pimp my Don't Panic. Damals hatten wir einen Hardware-Crash und das haben wir wieder 7 Tage gebraucht, bis es lief, und haben wir gerade alles dokumentiert, wie wir es dann auch gemacht haben. Am LVM, am RAID und was da alles so existiert, hat sich seitdem nichts geändert. Ich muss kurz, das ist Crank, Alter, du musst mal Crank sehen. Der Film ist echt genial. So. Okay, genau, Christopher war es wegen der Notebook, Uli.
Ja, voll.
Okay, wo war ich gerade? Achso, ja, genau. Also LVM, RAID, Platten und so weiter, das ist heute noch so wie damals. Ihr könnt den Vortrag von damals angucken. Da erklären wir auch übrigens, wie so die Technologien funktionieren und so weiter.
Und warum wir dies auch gewählt haben.
Und warum wir das so gewählt haben, wie wir es gewählt haben. Uns ist im Allgemeinen wichtig zu begründen, warum wir was tun. Wir machen es nicht, weil wir hier nichts anderes blicken oder irgendwie keinen Bock haben auf was anderes. Und
naja, manchmal
schon. Aber wir erklären es dann. Und also wenn jemand, egal. Auf jeden Fall, machen wir weiter. Okay, wir haben den Vortrag damals gehalten. Also, um was geht's? Soll ich das durchmachen, Uli? Weil du strauchelst da immer so ein bisschen.
Okay, also. Ich habe mich heute relativ gut vorbereitet, deswegen durfte das heute kein Problem sein. So, okay. Worum geht's jetzt hier eigentlich? Um die Infrastruktur vom CCC. Das hier ist das Don't Panic. Man beachte bitte das tolle Logo des Alex hier innerhalb von 1 Stunde gemalt hat. deswegen, also auch Applaus. Ja, so die Fragen, die sich natürlich aufdrängt, wo steht unsere Infrastruktur? Nämlich, wenn man das Ganze übernehmen will, möchte man vielleicht auch mal physikalischen Zugriff auf das Ganze haben. Naja, sie steht hier an der Universität Ulm. Genau gesagt, da. Also das ist hier das Gebäudekreuz. Ja, es ist ein bisschen altes Bild, wie den Informatikern vielleicht auffällt, falls so das Informatikergebäude. Echt?
Nein, das fehlt.
Das neue da.
Das neue fehlt.
Echt?
Nein, dieser grüne Klotz.
Ist das nicht kein
Informatik? Das ist Lebenswissenschaft. Das ist.
Okay.
Ihr müsst wissen, für Tobi ist dieses Gebäudekreuz schon neu, deswegen. Kommt ein bisschen durcheinander.
Okay, wir sollten vielleicht da mal aufhören. So, und genau gesagt steht es in 2610. Also, man muss dazu sagen, hier ist ein kleiner Fehler unterlaufen, aber bei Dokumentation ist das ja normal und wir werden das dann fixen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo, in welchem IP-Netz ist das beheimatet, beziehungsweise wie kommt man jetzt ran? Nämlich, wir wissen jetzt, wo steht und so weiter, aber Traffic und IP wäre auch noch ein bisschen nett heutzutage. Okay, das steht im AS25538. Das ist das AS vom Bürgernetz. Hier vorne sitzen wieder 3. Wie? Ja. Nein, wie jedes Mal.
Ja, okay.
Nein, das ist halt nicht auf. Ja? AS, autonomes System. Muss ich das jetzt alles erklären? Wikipedia. Einem AS sind verschiedene IP-Netze zugeordnet und diese kann es dann announcen und so. Grob.
Also ein AS handelt mit anderen AS-Routen aus und propagiert Routennummern.
Genau, wunderbar.
Verwaltungseinheit.
Ja, Verwaltungseinheit im Internet. Nein.
Dynamisches Routing?
Spielt dann auch eine Rolle, weil sie ja ihre Routen verteilen müssen, annoncieren.
Könnt ihr bitte mal einen Vortrag darüber halten?
Nein.
Keine Ahnung davon.
Hier vorne, hier sitzen drei Leute vom Internet-Provider. Und die können...
Wer möchte, dass Peter einen Vortrag macht über dynamisches
Routing? Peter, okay, wir haben es gekauft. Also,
ich finde Demokratie toll.
Besonders, wenn wir sie anstoßen.
Ja,
die AI macht mit, doch. Und Herbie hat halt ein bisschen zur Abrechnung. Ja, zur Waldmitgliedschaft, wie viel man da abdrücken muss und so weiter. Das ist alles interessant. Okay. Das hier ist das Netz vom Bürgernetz, wo wir drin sind. Die haben also einen kleinen IP-Bereich. Und die Don't Panic hat folgende IP, 217.10.0.18. Das ist ihre Haupt-IP. Darüber laufen die normalen Dienste wie Mail und Web und was weiß ich was. Aber darauf gehen wir später drauf ein. Dann hat die Don't Panic noch eine zweite IP, Byte Booster. Byte Booster ist so der Begriff, um Traffic zu machen, Fat Traffic zu machen. Wir hatten mal das Problem, wir haben ein bisschen viel Traffic gemacht, da hatten wir diese IP noch nicht. Und dann hat das Bürgernetz gemeint, ihr macht ein bisschen viel Traffic. Und wir so, ja. Und die so, nicht gut. Und wir so, doch. Und dann hat man sich halt darauf geeinigt, dann kam halt das Angebot vom Bürgernetz, dass wir eine zusätzliche IP kriegen, wo sie im Notfall runterschreiben können oder einfach direkt abklemmen. Über Bytebooster laufen alle großen Sachen, sprich auch Archiv-Downloads, MP3-Streaming, Video-Downloads etc. So, jetzt kommen wir mal kurz so ein bisschen zu den Diensten, die auf den beiden IPs laufen. Also zunächst ja da mal, wir fangen eigentlich relativ weit unten an. Zunächst ist da mal Bind, unser Nameserver, den wir einsetzen. Da laufen momentan zwei verschiedene Zonen drauf, einmal und CCCD. Diese Zone, also CCCD verweist als Nameserver für und CCCD auf die Don't Panic. Und dann noch einmal rheintal.chaos.ch. Das ist hier so eine Splittergruppe vom Ulm CCCD. Und der fungiert noch so als DNS-Server. Ansonsten sind keine großartigen weiteren Konfigurationen drauf. Die Secondary Nameserver für Ulm CCCD sind die normalen Nameserver vom Bundes CCC. Die sieht man dann auch einfach, wenn man dann in die Konfigurationsdatei reinschaut. Ja. Nein. Also doch, also Bind tut sich ja intern Change-Routen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber der einzige Dienst, der momentan in der Change-Route läuft, ist Jabber. Man beachte bitte, wir haben hier noch Logo, andere Farbe und so. Zuständig für Jabber ist hier Marcel. Marcel, willst du bitte was zu sagen oder soll ich? Okay. Ja. Es passiert gar nichts. Nämlich die Datei heißt Bind 9. Nämlich das Setup ist insgesamt ein bisschen älter. Die etc.init Bind wurde vom noch älteren System kopiert und deswegen passiert das nicht. Man kann den Nameserver übrigens auch cooler statt Restart kann einfach RNDC, also das heißt so Remote Nameserver Control bla, kann man RNDC Reload machen oder Restart und dann wird das einfach on the fly die Konfiguration etc. neu gelesen. Man kann damit kann man auch einzelne Zonen neu laden oder wenn man das Ganze noch ausweitet, wenn man verschiedene Views hat, kann man dann auch nur bestimmte Views neu laden. Oder man kann auch Debug-Level hochschalten zum irgendwelche Sachen tracen, dann würde er ins Debug-Out oder ins Log rausschreiben, was für Anfragen er bekommt und so weiter. Also RNDC ist eigentlich da ein ziemlich cooles Tool, wenn man dann irgendwie mit Bind arbeiten muss oder darf. Ja, wir haben noch, wir sind noch irgendwie für Markatea, tun wir auch noch so ein Hostname bereitstellen, aber sonst gibt es nichts Spezielles.
Gibt es keine Subdomains mehr?
Nee.
Okay, gab mal ein paar, oder? Zum Darknet
und
zum Krust, oder?
Nee.
Nicht mehr.
Gab's nie. Okay. Dann, okay, zurück zu Jabber. Also, Was? Ja? Nochmal Applaus für Marcel, dass wir hier auch den Trevor Sauer hier in Ulm haben. Also heute sieht man schon, wir haben ein sehr enthusiastisches Publikum, muss man dazu sagen, das ist gut so. Okay, wir setzen Jeopardy 1.6 ein in einer Change Root. Wir haben uns für eine Change Root damals entschieden, weil wir gedacht haben, irgendwie Strings verarbeiten und C, bisschen gefährlich, stimmt doch so grob. Und dann haben wir uns entschieden, das Ganze in eine Change Root zu packen. Und deswegen läuft der Jeopardy in der Change Root. Marcel hat dazu noch ein Skript geschrieben, dass man das ganz normal starten und stoppen kann über die Init-Skripte. Und wenn jetzt irgendwelche Konfigurationsdateien oder so anfassen will oder anschauen will, wie das Ganze funktioniert, die Daten liegen dann in unter surf ch-root oder so, jeopardy ch-root. Ah, er weiß es besser? Okay. Ja, genau. Und, ja, und, slash data slash jeopardy ch-root. Unterstrich ch-root oder so, sogar. Ja, Tab Completion. Kleiner Hinweis, wir haben mal einen Vortrag gemacht zu Console Tools und da gibt es relativ fancy Setup beschrieben, wie man Tab Completion sinnvoll einsetzen kann. Okay, Schluss mit Werbung. Sonst noch irgendwas Wichtiges zu Jabber? Ich glaube nicht. Ja, das ist so Memory Leak. Egal.
Okay, ich muss mal was dazu sagen.
Nein.
Bisschen bashen, komm bitte.
Das ist aber bei Jabber 1.2.0 doch oder so.
Nicht der, den wir
einsetzen. Nein, wir setzen Jabber 1.6 ein, aber da gibt es auch irgendwie Probleme. Aber darf.
Ich dachte, das wäre der, den wir einsetzen. Das bin ich auch noch und.
Nein, mach einfach.
Unprofessionelles Bashing.
Das weiß sowieso niemand zu dem.
Okay, also ich denke, die Software, die wir einsetzen, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil der, vielleicht war es du, Marcel. Die haben einen lustigen Memory Leak. Die wissen auch, wo er ist, die kriegen aber nicht gefixt, weil ihr Design kaputt ist. Okay, deswegen empfehlen sie, dass man den Scheiß mit dem Böhm Garbage Collector laufen lässt, das nicht ganz so schlimm ist. Alternativ regelmäßig neu starten, das machen wir. Also, immer wenn es voll ist.
Wenn der Speicher voll läuft.
Kommt drauf an, was die Leute so machen.
Wie viele Leute sind so eure Erfahrungen unterschiedlich, wie viele Leute das nutzen?
Keine Ahnung. Marcel? Komm doch.
Ja, Mike, sollen wir für dich neu anfangen? Ja, man muss danach schauen. Also, das Tolle ist, auch Björn kümmert sich ein bisschen hier um den
Vielleicht können wir mal auf den eJeopardy gehen oder so. Hast du schon mal angeguckt?
Das Ding ist
Erlang. Ja, Erlang ist super cool. Ich gebe gerade ab.
Ja, clever.
Ja. Ich finde Erlang super toll.
Ich weiß, wer schon
lange Mike hat mich drauf gebracht.
Ich weiß schon, wer schon lange Erlang lernen wollte.
Mike? Okay, Mike macht's, hat er gesagt.
Mike, Applaus für Mike.
Okay, du bist dran.
Immer noch? Ja. So, dann. Ja, schon wieder. Oh. Welche? Das macht er am besten. Okay, warte.
Ich kann es auch hier kurz durchgeben. Dann kann ich.
Oder so. Also im Endeffekt laufen da nicht wirklich viele Transports drauf, weil im Endeffekt ist es so, dass zum Beispiel ICQ regelmäßig irgendwelche IP-Ranges blockt, von denen viele Contacts gehen und auf die freien Transports stürzen sich dann die Leute wie die Heuschrecken. Also wir haben, wenn ich mich nicht irre, haben wir einen Multi-User-Chat drin, der aber nicht benutzt wird so wirklich. Und ich glaube, da ist ein Yahoo-Transport drauf. Oder MSN. Ja, aber der wird auch nicht besonders enthusiastisch genutzt, was ich nicht schlimm finde, weil MSN ist eh doof, aber...
Okay, ich versuche jetzt mal wieder das Ganze... umzubinden. Wir sollten mal zwei Mikros haben. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja. Okay, wir sollten zwei Empfänger haben. So, nachdem wir jetzt hier schon ein bisschen über Jabber geredet haben, gehen wir hier zu Postfix über. Also unser Mail-Server, den wir einsetzen, ist Postfix. Das ist eigentlich auch relativ straightforward. Also wir haben einmal ein Virtual Host und CCCD, wo wir verschiedene virtuelle Mail-Adressen haben. die alle auf andere Mailadressen weiterleiten. Unsere Policy ist bisher gewesen, wir haben keinen IMAP oder POP3 Server oder ähnliches drauf. Wenn man Mails lesen will, dann leitet man sie entweder zu einer anderen Mailadresse weiter oder man kriegt lokal einen Account und kann dann mit Mut, Pein oder sonst irgendwas seine Mails lesen. Wir setzen hier noch Graylisting ein, um ein bisschen so Spam zu verhindern. Das Ganze ist sogar konfigurierbar für verschiedene Mailadressen. Man kann sich also auch ausnehmen lassen, wenn man will. Und noch, glaube ich, zwei DNS-Blacklists, wenn ich richtige Erinnerung habe. Aber das Ganze, wenn man sich das ernsthaft anschauen will, schaut einfach in die Config rein. Das ist sowas von eigentlich selbst erklärend, wenn man irgendwie mal Exim, Postfix, Sendmail, okay, das Sendmail lassen wir mal weg, oder sonst irgendwas halt konfiguriert hat, dann versteht man das Setup eigentlich gleich. Das ist sehr, sehr simpel. Im Postfix setzen wir... Ja.
Also es ist so bei uns, Usus, dass die regelmäßig da sind und irgendwann so, was, du stehst schon nicht auf intern oder so, okay, kommst drauf, die kriegen dann auch eine @ulm.cc.de-Adresse. Das macht meistens dann der Jürgen, weil der am regelmäßigsten da ist von uns. Was noch ungeklärt ist, wann diese Adressen wieder irgendwie wieder weggehen, weil aktuell haben wir jetzt zwei Fälle, wo Leute von der Mailingliste geflogen sind, weil sie zu viel Bounces hatten, aber die Mailadressen tümmeln immer noch rum, da haben wir irgendwie noch keine Policy, wie man wann welche als die benutzte eh nimmer markieren. Als was wir nicht wollen, Leute rauskicken, sowas will man eigentlich nicht, aber wenn sie eh nimmer benutzen, dann muss man vielleicht auch seine Config vielleicht wieder entschlacken oder so. Ja, das ist noch unklar.
Ja, und damit kommen wir gleich zum nächsten Thema. Als Listensoftware setzen wir Mailman an. Also wir haben verschiedene Listen auf Dot Panic. Einmal die internen Mailing-Liste, wo man draufkommt, wenn man zwei oder dreimal beim Treffen da war und nett war und vielleicht eine Pizza ausgegeben hat oder ähnliches. Einfach die Leute bestochen. Dann kommt man da drauf. Dann gibt's noch eine News-Mailing-Liste, wo Announces drüber gehen, à la, ja, heute Montag, ganz wichtig, Vortrag oder ähnliches, wo teilweise auch ein bisschen diskutiert wird, wobei das auch schon negativ aufgefasst wurde. Aber das ist unklar, wie jetzt wirklich die Policy ist, ob es wirklich nur eine Announce-Mailing-Liste ist oder ob man da auch ein bisschen diskutieren kann. Dann gibt's noch so eine Rheintal-Mailing-Liste und Radio-Mailing-Liste und sonst noch ein paar Mailing-Listen. Die Konfiguration erfolgt eigentlich so, indem das Ganze in etc/alias eingetragen wird, sprich wir haben keinen dedizierten Transport für Postfix, wo so das Mailman die komplette Konfiguration macht. Daran muss man eigentlich denken, wenn man eine neue Liste anlegt, aber das erzählt eigentlich auch Mailman einem selbst. Eigentlich gibt es nur eine, etc/aliases. Was es noch sein kann, nee, sonst eigentlich gar nichts. Also da steht drin, FUBA, Subscribe, Pipe, Mailman, du. Und sonst steht da eigentlich nichts drin.
Weil ich habe nämlich mal die ganzen Locations gesucht, wo es überall eine
gültige Adresse gibt. Ja, warte mal kurz.
Für die Magratea, die ja den Secondary MX macht.
Ja. Ah, valide E-Mail-Adressen. Es geht um valide E-Mail-Adressen, nicht nur um Dings. Ja, das stimmt. Achso, ja, das stimmt. Das, was ich gerade erzählt habe, hat nur für die Mailman-Konfiguration gestimmt. Es gibt noch andere Locations. Und zwar einmal gibt's neben etc/aliases gibt's etc/postfix-virtual. Sind wir mal so weit, Herr Bornau? Einfach ignorieren. Okay, wir kommen drauf. Also es gibt einmal eine etc/aliases. Das ist eigentlich die Datei, wo drin steht, die normalen System-User, wofür alle Hosts Adressen haben, wo nicht virtuell sind. Wo okay, gehen wir, scrollen mal kurz runter. Ganz runter. Okay, hier sieht man, dass hier die Konfiguration für, hier stehen die E-Mail-Adressen für Mailman drin. Und dann gibt es noch etc/postfix-virtual.
Für die ganzen Listen halt.
Ja, genau.
Eigentlich immer das Gleiche.
Das Ganze kann man auch anders lösen, auch cooler. Man kann in Postfix sagen, dass es einen Transport für Lists Ulm CCCD gibt oder ähnliches. Und dann erfolgt die ganze Konfiguration nur in Mailman und man muss keinerlei Konfiguration in Postfix machen. Aber das hat natürlich auch einen minimalen Nachteil. Da muss das auch alles erst nochmal verstehen. Das steht nicht so verbose dann hier drin. Genau, dann virtual. Ja, kurz. Hier stehen die Dings drin. Hier stehen die Virtual User drin, wo auch von den virtuellen Domains spezifiziert werden. Was?
Es gibt Parascode im CCCD,
habe ich gerade gesehen. Wie cool. Okay, also falls ihr irgendwie mal Hunger habt, meldet einfach an parasco@ulm.cc.d. Ich glaube zwar nicht, dass ihr irgendwas dann kriegt, aber egal. Ist das dann halbwegs beantwortet? Also das sind eigentlich die zwei einzigen Locations. Mach mal kurz LS, um sicher zu gehen. Ja, und das stimmt. Was ist Aliases? Okay. Ah, aber da steht ETC Aliases. Okay, das sollte aufgeräumt werden. Tun wir. Guck mal ETC-Aliases an. Ornschaft, trau dich, komm das fix um nachher notfalls. Das geht nicht lang. Ornschaft, da ist sowieso nichts kaputt. LS vielleicht statt. Ja, okay. Also. Das ist auch kein Problem gewesen, denn wir haben Backups. Sprich, auch kein Problem. Achso, um was ist in Action Dienst oder was drauf läuft, ist eigentlich Mercurial HG. Wir haben. Was? Gibt's nicht mehr. Wir verwenden nur noch den Plain Mailman.
Also Stefan ist nicht da. Stefan hat mal angefangen, den Mailman zu patchen. Ich habe einen kurzen Python-Kurs verpasst, na, hat er kurz performt. Und zwar so, dass der GPG-Verschlüsselung für die Liste macht und so weiter. Wir hatten das dann zeitlang am Laufen hier. Dann gab es einen Streit über, ob man Krypto als Zwang einführt oder nicht. Und dann kam raus, dass es als Zwang irgendwie doof ist, weil die Leute teilweise irgendwie Webmail machen und die können das nicht oder sowas. Dass halt manche Leute damit nicht einverstanden sind mit dem Workflow. Und dann hieß es ja gut, aber wenn man es nur teilweise macht, ist es irgendwie auch doof, dann bringt es irgendwie nichts. Und dann hieß es ja, eigentlich richtige Security kriegst du nur auf Transport Layer. Also du musst halt dazwischen halt SSL-Verbindungen haben und so. Und die eigentliche Mail muss gar nicht mehr verschlüsselt sein. Und dann gab es noch Probleme mit dem Patch. Stefan hat den abgegeben an irgendjemand anderen Maintainer. Da gab es irgendwie dann so hin und her und rauf und runter. Und dann haben wir halt irgendwann wieder gekickt. Und jetzt sind wir wieder ohne quasi. Aber den Patch selber gibt's noch. Wir verwenden ihn halt nicht. Aber es gibt andere übrigens, die Basler verwenden ihn.
Es gibt eine Firma, die verwendet ihn produktiv. Die Firma ist sogar so paranoid, sie wollten ihren Server nicht mal in ein Hochsicherheits... mit Data Hosting Center Blast stecken, wo man dann nur mit Biometrie-Scan, Ausweis, Retina-Scan und allem drum und dran reinkommt. Und die verwenden zum Beispiel den Mailman-Patch produktiv. In der Schweiz gibt es eine Firma, die pflegt sich, die kümmert sich ein bisschen um den Patch und hostet auch das Ganze. Also das ist auch produktiv in Verwendung. Nein. Nein, heißt sie nicht. Das ist Schweizer Systemhaus. Ist so in Basel. Also Mercurial. Chaos-Nano noch natürlich, nicht zu vergessen. Es gibt noch HG-Repository, wo man eigene Projekte oder so reinstecken kann. Wir momentan liegen die Dev-Radio-Webseiten drin. Und es gibt noch ein paar Sachen vom CCC Rheintal, à la Memory Dump oder ähnliches, wo man da reingesteckt hat. Die Webseiten vom Dev-Radio sind nicht öffentlich, sind passwortgeschützt. Das ist aber mit dem normalen Dev-Radio-Webseite Account kommt man da drauf. Was man sich dann auch überlegen kann, dass man das Ganze vielleicht auch dann zur Konfigurationssicherung einsetzt. Sprich, man könnte ETC als unter Mercurial stellen und wenn mehrere Leute sich dann dazu finden und seine Änderungen dann reincommitten, dann könnte man schon ziemlich leicht ein Backup von ETC haben. Dann hier noch. Doch, das ist bloß Dings, das ist bloß normale Versionsverwaltung. Dass man halt, wenn jemand Änderungen an der Webseite macht, wäre es von ihm nett, wenn er das einchecken würde. Dass man die History hat und nachvollziehen kann, wer was wie geändert hat.
Kurz ein bisschen. Er guckt noch so kritisch. Also die Versionsverwaltung funktioniert ähnlich wie CVS dahingehend, dass du eine lokale Working-Kopie hast. Und in der kannst du machen, was du willst. Und wenn du da was änderst, dann spiegelt sich das auf der Seite nachher wieder im Web. So, und jetzt ist halt die Idee, dass du quasi, wenn du dort was änderst, es auch committest. Dann ist es mit Versionsverwaltung in dem HG-System drin. Das ist eigentlich der einzige Plan. Du kannst es nutzen, musst es nicht. Ist halt gut, dann hat man eine History und alles und bla. Was halt Versionsverwaltung so bringt. Aber du kannst einfach direkt in dem Working Copy was machen und es spiegelt sich dann direkt wieder.
Nachher. Machen wir nachher alles. Genau, also sie lief früher auf SVN, das hat MUX freundlicherweise gehostet. Und das Problem war dann irgendwie, MUX ist dann nach Regensburg gegangen und dann hatte ich irgendwie keinen Zugriff aufs SVN. Dann habe ich ihn mal angeschrieben, dann habe ich wieder gekriegt und dann war es wieder irgendwie, dann konnte ich wieder doch nicht wieder zugreifen oder ich habe das Passwort verbummelt oder sonst irgendwas und dann habe ich ist halt der Gedanke gekommen, okay, es wäre cool, wenn wir das selbst hosten. Und wir haben uns unter anderem auch für HG entschieden, weil das ist auch verteilt, sprich auch andere Leute können sich da die Änderungen ziehen etc. Sprich, nachher ist ein normales, verteiltes Versionsverwaltungssystem. Also das spricht nichts gegen SVN oder ähnliches. Problem halt, wie gesagt, mit MUX beim SVN war, was sehr cool war, dass die Leute, wo halt was machen wollen, die Änderungen einpflegen wollten, keinen Zugriff drauf hatten. Und deswegen ist es einfach lokal auf der Don't Panic dann gekommen.
Kann man sagen, dass die Radio-Webseiten inzwischen komplett von MUX unabhängig sind?
Es war eigentlich immer von MUX unabhängig. MUX hat bloß freundlicherweise einmal das programmiert, mit MEV, glaube ich, zusammen und FIA und hat dann noch zusätzlich halt die Infrastruktur bereitgestellt, um die Änderungen da einzupflegen. Also das hatte eigentlich nie großartig irgendwas auf MUX am Server zu tun oder ähnliches. Wofür wir übrigens MUX noch großartig danken müssen, finde ich. Er hat noch die Webseite devradio.de, die noch auf uns auf ulmccc.de/dev/radio weiterleitet. Also das ist alles, aber sonst läuft hat die devradio-Webseite eigentlich nichts mit MUX am Server oder so zu tun. Nix. Das ist da geh ich nachher später drauf ein.
So, ich kann es auch kurz zeigen, oder?
Können wir nachher kommen. Warum? Weil wir hier so voll vorbereitet sind. Wir müssen das einmal zeigen, wenn wir schon so gut vorbereitet sind und keine Fehler machen, dass wir das jetzt hier mal kurz suchen.
Okay, dann mach. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich muss sagen, wo es ist. CD-Soft, HT-Docs und CCCD, Tab, www heißt es, sorry.
Also die Webseiten, die wir bisher haben, liegen unter Surf www.htdocs. Da, ha? Was? Ja, das war momentan ist dieser PHP My Admin auf jeden Fall nicht aktiv. Was ich mir vorstellen könnte, wofür er vielleicht mal war einmal ganz früher hatten wir so eine Version von der Fredo-Webseite, wo mit MySQL und irgendeiner fortigen CMS, glaube ich, war. Und okay. Okay, und das war auf jeden Fall mit MySQL, das weiß ich noch. Und wahrscheinlich rührt es daher. Na, darf ja nicht vergessen, wir haben die Daten und wir werfen sie nie wieder weg. Und deswegen liegt das Verzeichnis noch dort. Die DevRadio-Webseite ist eigentlich relativ simpel aufgebaut. Einmal geh mal nach Data. Das Tolle ist, wir haben sogar Template-basiert. Sprich, man kann ohne Template, man kann... Was? Ja, das macht ja nichts. Das ist halt von damals, aber wenn er hier, mach mal getfrcl irgendwas. Also darauf sind eigentlich ACLs gesetzt, wo die Leute auch drauf schreiben oder wo User auch lesen können etc. Deswegen ist das eigentlich kein Problem.
Er hat es halt hinterlassen so.
Ja, das ist halt derjenige, wo es angelegt hat. Aber ansonsten ist da ja kein Problem dabei. Gehen wir mal nach Tempel. Ohne E. Also wir haben hier verschiedene Templates für die verschiedenen Seiten, Index-Template oder so. Und das ist eigentlich relativ straightforward. Da kann man sozusagen das Layout erstmal so grob editieren. Da wird dann an den entsprechenden Stellen wird dann der Content eingefügt. Das wird von einem Perl-Skript dann jeweils gelesen und ausgefüllt. Das Ganze ist auch modular aufgebaut, sprich man hat ein Lib-Verzeichnis, wo die ganze Business-Logic drin ist, aller wie heißt es, Sendungen lesen, darstellen etc. So, aber daran, da sollte man sich eigentlich dann selbst einarbeiten. Also und ich glaube, das verfällt jetzt hier den Sinn, wenn wir jetzt hier die ganzen Libraries wo da oder die ganzen Funktionen etc. erklären, wenn man wo man da eingesetzt hat.
Ja.
Ja, wir haben. Ja, wir so. Diese Krücke haben wir abgeschafft. Also, wir haben einfach mit ZF, wir haben ACLs gesetzt mit Default User, wo dann POSIX ACLs, da kann man folgendes machen: Man kann sagen, okay, alle Dateien, die unter diesem Verzeichnis angelegt waren, sollen die und diese Rechte haben. Und so haben wir das jetzt eigentlich gelöst. Nämlich diese UMAS-Geschichte oder mit alle 5 Minuten drüber gehen und Change-Mod oder so machen, ist halt Bullshit. Und deswegen setzen wir heutzutage eigentlich auf das ZF-ACL und GetF-ACL. Das sind normale POSIX-ACLs und ist eigentlich relativ straightforward.
Soweit?
Klar.
Okay, zu
der Frage. Ja, wir gehen nachher noch mal ein bisschen auf andere Themen ein, zu der DevRadio-Webseite. Okay, in Action, den der hier läuft, Tor. Ja, wir betreiben einen Tor-Service. Das ist dank Mike. Also wir sind in der Zwischenzeit unter einer .onion-Adresse erreichbar. Wie die heißt, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht merken. Steht auf ulm.ccc.de. Ha? Jetzt wart doch mal. Es geht hier darum, also wir selbst sind kein Relay oder ähnliches, wir sind keine Tor-Node in dem Sinne, dass wir Traffic durchleiten oder sonstiges machen. Wir sind nur über .onion-Adresse erreichbar und damit wollen wir einfach die Vorratsdatenspeicherung umgehen. Weil Tor ist dann Ende zu Ende verschlüsselt und er weiß nicht, wo der Server steht etc. Das ist sozusagen, wie Mike sagt so schön, früher hat man den Leuten gesagt, wenn ihr die Vorratsdatenspeicherung umgehen wollt oder halt mitsniffen etc., setzt HTTPS ein. Und heute sagt man ihnen, okay, benutzt einfach .onion-Adressen und ihr seid safe. Und deswegen war die Idee, dass wir jetzt halt einmal einen Service in .onion machen.
Darf ich kurz was dazu sagen? Es kam gerade überraschendes Gestöhne, warum diese Domain so scheiße aussieht. Das muss so. Also was dahinter steckt, das ist der Hash vom Public Key von der Kiste und .onion funktioniert so. Das heißt, wenn dir jemand sagt, geh auf die und die Seite, dann drückt er dir diesen Public Key in die Hand und du hast gleichzeitig die Authentifizierung, dass du dort bist, wo der andere wollte, dass du hinkommst. Du hast keinen Stress mit Zertifikaten, mit CA-Zert oder VeriSlime oder keine Ahnung, wie die alle heißen, sondern ich drücke dir diese URL in die Hand, du vertraust mir und du landest dort, wo ich wollte, dass du landest. Das ist der Zweck dahinter. Okay? Und es... Du darfst dich so oft verdienen, wie du willst, irgendwann bist du halt drauf. Und sonst halt nicht. Das Ganze sind Hidden Services. Ich kann, wenn Bedarf besteht, da ziemlich viel dazu sagen. Hatten wir einen Tor-Vortrag?
Ja, okay.
Tor. Es gab einen Tor-Vortrag.
Von Mike und Dings war auch dabei, oder? Marcel und wer noch? Noch jemand?
Nico. Okay. Genau. Habt ihr Hidden Services dort erklärt, oder?
Ja, sie haben Hidden Services erklärt.
Wieso wiegelst du das so ab?
Ja,
okay, scribble, wir machen das mal anders. Okay, grob, ganz grob, bei Hidden Services weiß man weder, wo der Client noch wo der Server ist. Das ist der Trick dabei. Okay, bei uns ist es witzlos, weil bei uns kennt man. Aber andere Services wie zum Beispiel Wikileaks oder so, denen würde ich echt mal empfehlen, ins Onion-Land umzuziehen. Okay, Uli, du kannst weitermachen. Warum nicht? Achso, bin ich jetzt dran? Ja, ich bin vor der Okay, kleiner Seitenhieb vom Bulli. Okay, das waren jetzt so die Dienste, die wir so am Laufen haben. Jetzt fehlt noch ein Dienst. Und da laufen gleich mehrere Subdinge, und zwar der Apache. Genau. Okay, wir haben einen Apache am Laufen und dort gibt es einige Dinge. Zum einen gibt es die Homes. Für jeder User auf der Don't Panic hat ein Public HTML, wo er einfach Zeugs abladen kann. Könnt ihr mal gucken, gibt es mitunter lustige Dinge bei den Leuten in den Homes. Zum Beispiel gibt es beim Math gibt's seit Jahren Vorlagen, um unseren Mönch mal als SVG zu kriegen. Beide Seiten. Unglaublich, ich nehme alles zurück. Applaus für Math, bitte. Er hat es kurz in 3 Jahren hingekriegt.
Wieso machst du eigentlich heute da einen
Zeitenhiebe? So halt, ich krieg's auch ab von dir. Bitte? Liegt es jetzt an mir, dass T-Shirts kommen, oder was? Ich schulde dem einen noch eine seit 4 Jahren. Schulde ich dem ein T-Shirt, der da mal da war, für der Datenschützer da, Polizeidatenbanken. Ziemlich cooler Vortrag war das. Okay, auf jeden Fall, es gibt die Homes. Dann gibt es HG Web Interface. Wer hätte gedacht, okay, das ist halt einfach, weil es praktisch ist. Dann gibt es etwas, auf das wir nicht so stolz sind, Old. umcc.de/old, da liegt noch jede Menge Kram rum, der so unsere alte Webseite war. Mittlerweile haben wir eine neue und die Idee war, dass man das mal migriert. Das ist einfach nie passiert. Irgendwie. Das meiste haben wir irgendwie rüberzogen. Es gibt Dinge, die gibt's nur in Old. Irgendwie hatten sich noch nie dazu entschlossen, das jetzt mal abzuschalten. Auf jeden Fall haben wir das noch. Nee, da dürfte echt. Also eigentlich, Leute, eigentlich ist es mal eine kurze Stunde zur Arbeit, dann ist es fertig, aber irgendwie kriegt man das seit Jahren nicht hin. Also ich habe mal zusammen mit Mike einen ziemlich großen Kraftakt gemacht und die ganzen Chaos-Seminare rübergezogen. Das war mal ein Batzen. Und seitdem ist es so. Okay, genau, Old. So, jetzt kommt unsere Homepage. Wir verwenden Moin Moin als... als Webseite, dazu kurz was sagen. Also Moin Moin ist eigentlich ein Wiki. Nur man kann Moin Moin mit CSS so hinkriegen, dass es gar nicht aussieht wie ein Wiki, wenn man es nicht weiß. Und wenn man es doch weiß und sich einen Account macht, hat man alle Wiki-Features, wie zum Beispiel Recently Changed und man hat auch gleich geschenkt den RSS-Feed und kann Divs angucken und History und was weiß ich. Die ganzen Wiki-Features einfach hat man. Und ansonsten ist halt die Idee, früher hat man einen Shell-Account gebraucht, musste dann mit dem Vim oder ähnlichen Editoren die HTML-Seiten direkt editieren, um irgendwann einen Content online zu bringen. Das hat dann irgendwann genervt. Insbesondere kann man da ganz schwer irgendwie automatisieren oder sowas. Und deswegen kam man irgendwann die Idee, man verwendet einfach das Moin Moin. Es gibt dann ACLs in Moin Moin. Man hat dann so die User Group, heißen wir glaube. Da sind alle drin, die Schreibrechte haben, alle anderen haben nur Leserechte. Fertig. Und die Schreibrechte haben, sind halt so wir. Und dann kann jeder Content reinstellen. Ist halt auch nie passiert, aber das war zumindest der Plan. Und genau, mit den ACLs, genau, das war's, glaube schon. Was soll ich jetzt sagen? Genau. Wir haben eigentlich wir haben 2, 3 Sachen gepatcht. Die eine Sache ist die Umleitung nach Old. Also wenn jemand, der nicht eingeloggt ist, auf eine Seite zugreift, die es nicht gibt, dann wird automatisch nach Old umgeroutet, weil der Verdacht besteht, dass der einen alten Link hat, der früher gültig war, jetzt nicht mehr, und dass der automatisch einfach, dass die alten Links alle noch funktionieren. Das war damals der Plan, das ist der erste Patch. Ein zweiter Patch ist ein bisschen Makulatur mit den Highlight-Zeugs. Wir verwenden ein Makro, das heißt PageList, da kann man alle Seiten aufzeigen, die irgendwie heißen, zum Beispiel Chaos-Seminare, unsere Index-Seite vom Chaos-Seminar funktioniert so. Ich kann es zeigen, wen es interessiert. Und das Problem ist aber, dass der dann in den URLs hier daraus generiert, den Suchstring, den ich angegeben habe, irgendwie als Highlight mit hinten angibt. Das fanden die ganz toll. Ich finde es irgendwie eklig. Und dann ist auch auf der Seite, auf die ich dann drauf gehe, dieser String Chaos Seminar immer überall gehighlightet. Das war ziemlich nervig. Das habe ich einfach rausgepatcht. Okay. Ich kann es kurz zeigen, also wenn es interessiert. Wir haben hier, also hier sieht es ganz normal aus wie eine Dingens, wie eine Webseite. Wenn man hier auf Login geht, kann man sich hier flup einloggen und auf einmal ist, nehmen wir den Username, so eine Scheiße. Keine Ahnung, irgendwas stimmt da gerade nicht. Stimmt, irgendwie habe ich es gerade verbockt. Hast du gerade einen am Start?
Ich weiß es gerade. Mach mal ein Action Raw, dann ziehe ich es mal.
Warte mal, Moment, ich zeige euch was viel cooleres, Leute. Moment, nichts Action Raw. Guck mal, was viel cooleres. Man geht einfach.
Also für die Leute mit Shell-Account.
Also Home. Und mit, genau, also Home Wiki. Was ist? Wer beschwert sich da gerade? Also, nicht den Kameramann schubsen, das ist unfair. Es gibt hier eine Verzeichnis-Instance, da läuft die aktuelle Instanz von Moin Moin drin.
Das ist
ein Link, genau. Da liegt dort, das ist der ganze Müll, der da sonst so rumliegt, der ist nicht so wichtig. Wichtig ist Instance und wo er hinzeigt. Dann gibt es hier ein Verzeichnis Data. Und dann gibt es hier ein Verzeichnis User. Und dann gibt es hier Alexander. Das, irgendwie das so rumkreppen. Moment, warum finde ich. Achso, das ist in der File hier. In dieser File bin ich drin.
Da steht das Passwort im Plaintext.
Nein. Viel cooler. Hier ist das Passwort. Oh. Und jetzt kann ich so reinschmeißen, wie es ist.
Du solltest es nachher ändern. Beziehungsweise wahrscheinlich wird es schon für dich geändert.
Das ist schon mir wurscht.
Nein, nämlich da kommt
böse Warnung und so. Moment. Irgendwas stimmt nicht.
Ja, geht vielleicht doch nicht mehr.
Doch, das geht. Habt ihr schon geändert, ihr Schweine?
Vielleicht geht das nicht mehr
doch, mit der neuen Version. Achso, glaubst du, haben sie gekickt? Okay, schade, ich kann es jetzt leider nicht so. Oh, Moment.
Was willst du denn machen?
Ja, ist nicht so wichtig, was ich machen will. Egal, ich zeige euch kurz was anderes. Es gibt hier Chaos Seminar. So, Index. Also hier haben wir halt so einen Automatismus. Und wenn ich jetzt hier, wie gesagt, das ist ein Wiki, wer es weiß, kann die Features nutzen. Action gleich Raw. Dann seht ihr hier, das ist das PageList-Makro, was wir hier einsetzen für die Jahre jeweils. Da listet einfach alle auf von den Jahren. Okay. Genau, das gibt es standardmäßig. Dann gibt es hier noch irgendwie... Nein, gab es schon immer. Damit man hier halt immer schöne Überschrift dazwischen quetschen kann. Die gab es schon immer. Also umgekehrt chronologisch und dann innerhalb wieder falsch rum, oder? Ja, ihr könnt es drehen, wie ihr wollt, das ist mir so egal. So, geplante Vorträge ist ähnlich mit Magic.
Ja, da sind wir drin.
Da sind wir drin. Moment. Hier gibt es ein Page-List, das ist ein Makro, das habe ich selber geschrieben. Der guckt einfach bei den geplanten Vorträgen und tut die einfach da reinpasten.
Welche noch nicht gelaufen.
Also quasi, wir haben für jeden Vortrag haben wir hier so eine Seite. Chaos-Seminar. Index, die heißen ja alle irgendwie, könnt ihr hier sehen, unten, ganz unten, Chaos Seminar 2008, 06 und dann der Name. Und die kann man jetzt schon anlegen, auch wenn sie noch nicht gelaufen sind. Und genau, hier zum Beispiel Meinungsfreiheit ist ja schon angelegt und HTTPS ist alles schon angelegt. Und die, die angelegt sind, aber das Datum dazu noch nicht gekommen ist, wobei ich glaube auf Monatsgranularität gehe, wenn ich es richtig weiß, die tauchen hier auf. Hier, Meinungsfreiheit, das ist alles automatisch von drüben rüber gezogen. So. Solche Automatismen waren so der Grund, warum ich für das Moinmann wollte, weil man einfach viel Arbeit sparen kann. Dann gibt es noch das hier, was ihr hier seht. Das ist auch ein Automatismus, auch ein Makro von uns. Das haben wir kein Netz. Da gehen wir hier zum Beispiel zu VoIP. So, hier das hier, was die ganze Liste hier, die hier auftaucht, wenn wir hier mal uns das angucken, Action gleich Raw. Dann sehen wir, dass es hier auch ein Makro ist, Archiv. Das geht einfach her und guckt im Archiv vom CCC, also auf unser Don't Panic, im Archivverzeichnis, ob es Files gibt zu diesem Vortrag. Und wenn ja, werden die hier aufgelistet automatisch, fertig. Und wenn man jetzt quasi ein neues Format supportet, einfach in das Makro eintragen, auf die Platte schmeißen und zack, taucht es auf. Er geht nach dem Namen. Er macht also quasi String-Matching auf die Namen. Wenn du wirklich zwei hast, das ist gerade noch nicht supported, das müsste man weiter. Und das hatte ich nie erwartet, dass jemand zwei Vortragsfolien hat. Aber man könnte es vielleicht zu...
Ist mir nur aufgefallen, als ich das PDF für diese Lightning-Talks gemacht habe.
Okay.
Falls nur jemand anderes einstellen wollte...
Okay, was mal gucken, vielleicht machen wir Support für TARs rein und packst jetzt zusammen in den TAR. Oder man macht wirklich für alle PDFs. Das kann man einfach das Python. Total billig. Das kannst du kurz dazu skripten, dann tauchen hier alle PDFs auf, die man so hat. Und was du auch machen kannst, das Wiki kann natürlich Attachments. Das heißt, du kannst hier direkt Files zu der Seite hochladen.
Und was dann sehr cool kommt, man kann sagen, okay, jeder darf jetzt einfach da Attachments dazu laden auf diese eine Seite und dann können, oder halt die in diese Gruppe etc. Dann ist es möglich, dass dann die Leute, die an den Lightning Talks teilgenommen haben, beziehungsweise Content publiziert haben, dass nur die dann Attachments hochladen.
Oh, fuck.
Ist also auch Problem.
Moment, wo bin ich jetzt? Hier. Genau, ACLs, wie gesagt. Die Idee war durchaus, dass jemand, wer von Fremdes kommt, einen Vortrag macht, dass man dem einen Schreibaccount gibt, dann kann er selber seine Vortragsseite pflegen und so weiter. Okay. Okay. Okay, wollen wir noch ein bisschen Magic machen? Das ist die News-Seite. Die wird hier eingeblendet, wenn man hier mal reinguckt mit Action gleich Raw. Seht man, dass hier News-Makro aufgerufen wird. Dieses News-Makro, das geht her, schnappt sich diese Seite hier und nimmt die ersten 5 Einträge und blendet es drüben ein. Fertig. Und das ist eigentlich recht straightforward. Was hier noch ein bisschen eklig ist, damals war ich ein bisschen Python-Anfänger, die muss ein bisschen eine gewisse Form haben, damit es funktioniert. Es muss immer hier so, bla, das muss immer, der Header muss richtig sein, weil an dem orientiert er sich. Ich habe es damals nicht besser hinbekommen. Aber geht eigentlich, finde ich. Okay, einfach News hier eintragen, dann kommt drüben wieder automatisch. Okay, ich kann mal zeigen, mein Passwort hier weg, so. Data, Plugins, hier liegen die Plugins. Und was wir gerade hatten, sind Makros. Also Archiv habe ich euch gezeigt. Das war das mit dem auf den Chaos-Seminar-Seiten. Das
guck mal, ob da kurz mal für multiple PDFs.
Soll ich es kurz reinhacken? Okay, machen wir mal Live-Hexor. Was haben wir denn hier Lustiges? Get the Flash Player. Achso, Uli hat da noch was reingemacht, damit man direkt, direkt die Vorträge direkt in der Homepage als Flash über ein Flash-Plugin anschauen kann. Aber da ist gerade irgendwas broken. Das ist der Teil da oben. Und dann gehe ich jetzt hierher. Hier sind meine Dinger, nach denen ich suche. Ich suche nach slides.pdf, wie ihr hier seht. Hier müsste ich jetzt einfach sagen, dass ich nach .stan.pdf suche. Oh, Stan. Die Punkte hier sind alle nicht so richtig, aber ist auch nicht so falsch. Ist egal. Warum nicht?
Einfach noch.
Ja. Ja, habe ich doch gerade gesagt, aber blub. Ja.
Punkt matcht auch auf Punkt, das ist doch praktisch.
Okay, und dann kann man hier. Also hier gehe ich jetzt über alle.
Das passt jetzt schon.
Wahrscheinlich. Hier gehe ich über alle Regular Expressions drüber. Hier über alle Files und hänge eigentlich jedes Mal, wenn es passt, hänge ich es dazu. Das war's eigentlich schon.
Eigentlich müsste es tun.
Das war's schon. Sollen wir es kurz probieren?
Ja, mach mal Touch.
Erstmal gucken, ob die alten noch. Kurz gucken, ob die alten noch tun.
Also übrigens, wir erwarten von euch, wenn ihr das übernimmt, dass ihr sowas nicht macht. Das muss professionell erfolgen, sprich auf der Dash-Kiste. muss der Patch deployed werden und dann muss
Okay, das PDF ist noch da. Das heißt jetzt hier Don't Panic Slides PDF. Und dann gehe ich mal da in das Verzeichnis dazu rein. Das ist hier, Moment, Surf.
Nee, Data, Archiv.
Data Archive. Chaos-Seminar. 2000, was war das? 2006? Ich meine, ist das schon lange her?
Wir sind voll alt.
Ach, wem sagst du das? 10, Don't Panic. Okay, und jetzt haben wir hier Touch, blub.pdf. Moment, es muss halt, das stimmt nicht.
Doch, wir haben
nein.
auf PDF geändert.
Nein, aber das hier muss trotzdem kommen. Das, ja, das checke ich unten.
Oho.
Ja, genau. Unterstrich blub.pdf. Wenn wir mal gucken hier und Reload machen, müsste das
nicht auftauchen.
Warum nicht?
Weiß ich nicht.
Okay, müssen wir gucken.
Okay, so einfach geht Live-Hexoring nicht.
Blub.pdf. Vielleicht Caches, irgendwas reloaden. Ach, was weiß ich.
Tu mal deinen Cache leer.
Du meinst einen Browser-Cache oder was?
Ja, mach mal Lynx drauf.
Wieso das?
Dann kannst du es hier einfach anschauen. Kannst du auch den rüber kopieren. Copy-Paste und so?
Ja, Uli, ist recht.
Oder unterstützt es dein Window-Manager schon nicht?
nope.
Das geht sowieso nicht.
Boah, die Cookie meinte schon beleidigt.
Ja.
Cookies. Seit neuestem will es für Wiki immer Cookies sein, oder?
Ja. Das erzähl mal. Das ist, hat tolle Gründe.
Okay, irgendwas ist noch kaputt. Ich kann mal.
Wieso? Das Cookie hat eine Dings. Ist gültig, glaube ich, eine Stunde oder so, maximal.
Es mag ja sein, aber
es gibt gute Gründe.
Hat man schon endlich mal sich durchgewungen, dass man für uns jetzt die CDE Cookies akzeptiert wegen den blöden Mailman-Admin. Jetzt will man
da. Du musst es nicht, du kannst es ja auch deaktivieren. Du kannst ja auch Cookies nur für bestimmte Pfade zulassen. Spricht ja nichts dagegen.
Woher weißt du, was ich in meinem Browser kann?
Du kannst beliebiges an, weil du sicherlich Open Source Browser einsetzt und notfalls einfach den Source Patch.
Let's get für Simon.
Okay, dann nicht. Vielleicht solltest du dann auf.
Die Cookies eh mein Proxy konfigurieren.
Ah, okay, dann kannst du es ja einen Proxy anstellen.
Hast du eigentlich mal Mozilla oder Nachfolger selbst kompiliert?
Kompiliert und auch rumgepatcht, ja.
Eigentlich müsste es tun. Ich weiß gerade nicht, warum es nicht tut, sorry. Eigentlich müsste es so tun. Egal, weiß gerade nicht.
Vorfile in.
Ja, müssen wir. Ja, und das sind halt die Files, hier durchgeht.
Ja, ich frage.
Nein, eigentlich nicht. Und das ist auch ein CGI, also hast du das Problem eigentlich auch nicht. Das müsst ihr eigentlich alles tun. Habe ich nicht gespeichert, vielleicht einfach. Oh. Moment.
Wenn es das jetzt war.
Nee, irgendwas stimmt nicht. Aber geht auf die Slides immer noch.
Okay, müssen wir mal anschauen. Oder das ist als Hausaufgabe dem geneigten Videozuschauer selbst überlassen.
Ich mach's mal wieder rückgängig kurz. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal. Oh. Slides.pdf.
Warte mal, vielleicht stimmt da. Die Frage ist Match Date plus irgendwas. Stimmt da eigentlich schon? Wollte ich hier einfach die Dings. Okay, wurscht.
Wurscht, keine Ahnung gerade. Sorry. Okay.
Funktioniert
nicht so richtig, genau. Achso, ich wollte noch die anderen Plugins kurz durchgehen. Die Makros. HTML, das ist nimmer nötig. Das ist ein uraltes, um HTML direkt. Das hat Moinmoin mittlerweile von alleine. Image ist auch nimmer nötig. Früher hatte Moinmoin keine gescheiten CSS-Support. Hat nirgends was gehackt, damit man Images besser platzieren kann. Ist auch nimmer nötig. Und News habe ich euch ja gezeigt. Und das war's eigentlich, was mir. Dafür habe ich News gezeigt.
Nur im Links?
Ja, klar. Erzählt, wie es funktioniert.
So, ich dachte, den Code.
Ja, was weiß ich, schalt Python, keine Ahnung.
Ja, dass man sieht, dass es eigentlich keine große Hexerei ist.
Das ist eigentlich schon alles. Das ist schon alles.
Ja. Du suchst dir die Seite raus, lädst in Python eine Moinmoin-Page und tust eigentlich rausschicken und fahr noch ein bisschen kotzen. Das ist schon alles.
Okay. Wenn es genau interessiert, kann sich die Files hier angucken. Für Fragen sind wir natürlich immer noch da.
Also der Moinmoin-Source-Code kann man auch relativ gut reinlesen und sich die ganzen Klassen etc. anschauen. Und ich bin jetzt nicht so irgendwie der Python-User, ich bin da irgendwie so reingeschrieben.
Okay, was wir jetzt gemacht haben, damals, wir hatten vor kurzem so eine Diskussion wegen Layout, das würde alles ein bisschen scheiße aussehen. Wir haben mit derselben Installation, wie das jetzt läuft, unsere aktuelle Homepage jetzt läuft, haben wir kurz, bitte, klar funktioniert das, das hier hochgezogen. Ja, la. So, das hier hochgezogen. Und das ist einfach alles nur durch CSS. Das sind dieselben Inhalte wie drüben.
So grob, ja. Mit ein bisschen
man müsste ein bisschen umstrukturieren, damit es halt alles da ist, wo man es haben will.
Und man muss halt dann ein eigenes Theme schreiben und ein bisschen mehr
Funktionalität. Und halt ein CSS und dann hat man so eine Homepage im Start. Und das geht alles mit dem Moin völlig problemlos. Okay. Wo natürlich die Schwäche ist vom Moin. Es ging dann um die Frage, ob man DevRel integrieren kann. Wo natürlich die Schwäche ist. Ich habe kein Content-Management-System in der Art, dass ich ein Formular habe und Eintrag, keine Ahnung, Titel von der Sendung war bla, das war das, das war das, sondern ich muss mich dann entweder auf externe Files, irgendwelche XML oder sonstigen Tabellen, bla, und das, die Makros greifen da drauf zu und laden dort ihre Content rein, oder ich einige mich auf irgendein Format in der Wiki-Seite, dass ich dort quasi dann das immer mit Doppelpunkt getrennt den Header und den Body oder so, bla, okay. Also die zwei Möglichkeiten hat man eigentlich. Das ist natürlich an der Stelle eine Schwäche von Moin, aber man kriegt es eigentlich schon in den Griff. Entweder, wie gesagt, auf eine SQLite und die Makro drauf zugreifen oder halt in die Seite rein. Was ist, was lasch?
Das ist ein bisschen abstrus, finde ich nochmal.
Warum, abstrus?
Naja, das Ganze an Moin mal an dem ganzen Seitenverwaltungszeug vorbei machen.
Ja, du musst, ja.
Moin hat auch keine virtuellen Pages per Default drin. Sprich, die Seiten, worauf man zugreift, müssen
existieren.
Sein, etc.
Sind sie aber gerade dabei, das endlich mal einzuführen.
Ja, ich
okay. Man kann aber in Moin so sogenannte Prozessoren schreiben, dass man quasi Blöcke, dreimal geschweifte Klammer auf, Name vom Prozessor, und dann könnte ich die Metadaten da reinpacken und die werden nachher nicht gerendert.
Und werden validiert
und so. Also das kriegt man alles schon hin. Es ist aber ein bisschen wackeliger, sage ich mal, wie ein echtes CMS, wo du Formulare hast, wo du es eintragen kannst. Okay, gut. Soviel zu Moinmoin. Gibt es da noch Fragen dazu? Keine? Oh, im Wiki liegt alles. Wirklich alles. Ich habe nicht den Debian-Installationsweg gewählt. Es liegt alles drin, was da benutzt wird. Die Python-Sourcen, das Starter-Verzeichnis, die Standard-Seiten, die es gibt, die Hilfeseiten, die es gibt, alles. Die User, alles.
Aktuelle
Und alles unter Home Wiki Instance.
Das ist die aktuelle Installation. Die, wo
also die anderen Verzeichnisse sind eigentlich Müll.
Oder? Ja, ja.
Teilweise, das sind halt entweder andere oder eins ist zum Beispiel, wo der Mockup-Patch drin ist. Also das, was wir gerade eben gesehen haben. 1.5.7.
Also genau, das ist Backup User Bullshit, 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 Bullshit. Bullshit.
Install 1.7, das ist.
Das genau, das da läuft das Moin. Das was ihr nicht?
Das Install 1.7,
doch.
Das ist das Mockup.
Ja, sag ich doch. Das, was ich gerade gezeigt habe. Okay. Das Slash Moin heißt es ja gerade. Das läuft hier drin. Und das normale läuft halt hier, Insta-Log, keine Ahnung. Das sind halt so die Tars, die halt so rumliegen.
Instance 1.5.7 ist die alte Version. Wir haben geupdatet und das ist halt noch der alte Content. Wir haben teilweise Syntax geändert, bevor es halt konvertiert wurde. Und Instance 1.7.1 ist
halt... Ich denke halt manchmal über solche Fragen nach, wenn ich Backup mache und platzt mal wieder aus allen.
Ja, du hast recht. Wir sind ein bisschen schlampig, gib's zu. Also so Sachen bleiben gar nicht liegen.
Aber das ist eigentlich auch nicht schlecht, dass man sieht, wie es gewachsen ist, etc., dass man auch das nachvollziehen kann. Das hat zwei Seiten natürlich.
Also wenn du backuppen willst, Home Instance, okay? Okay. Wolltest du was dazu sagen?
Nee.
Sicher?
Ja, Entschuldigung. Ich glaube.
Entschuldigung.
Ich bin sowieso dran.
Yes, erst noch nicht, oder?
Doch, wir sind voll gut vorbereitet.
Nein, noch nicht.
Okay, dann mach ich das Video
weiter. Okay, aber das, die haben wir ja schon ein bisschen vorgegriffen, fällt mir gerade ein.
Da kommen wir ran zusammen.
Okay, Uli macht sie. Okay, zu Moin, alles klar, oder? Dann das Letzte, was wir im Web am Laufen haben, ist natürlich unsere legendäre DevRadio-Seite mit dem legendären Apfel von Mev. Mev, deiner, oder?
Dein Apfel?
Ja, Applaus. Okay, es sind wieder alle wach, sehr gut. Ja, wir haben schon ein bisschen was zu der DevRadio-Webseite erzählt. Ich gehe jetzt noch ein bisschen ins Detail, dass man so grob weiß. Also... Wir haben dann einmal für die Redakteure haben wir dann die Möglichkeit, einzelne Sendungen anzulegen. Da gibt es dann ein Formular dazu, wo man dann Sendungsnummer und so weiter einträgt. Das taucht dann in geplante Sendungen auf. Und die Daten-Backend ist eigentlich normale Textfiles, wo das einfach in einem bestimmten Format abgespeichert worden. Und die werden dann halt gerendert. Dann haben die DevRadio-Webseite unterscheidet zwischen Susan einmal geplante Sendungen und archivierte Sendungen. Der Unterschied ist einfach, archivierte Sendungen sind die, wo schon gelaufen sind, wo also über den Äther sind, ja?
Die Unterscheidung haben wir damals deswegen gemacht, wir hatten zwei Möglichkeiten, entweder das Archiv- und Sendeprogramm, das Mikrofon,
also wir mussten uns damals entscheiden, ob wir eben jetzt einen Dateityp haben und dass die Seiten selbstständig gucken, welche Sendungen schon gelaufen sind und welche noch nicht und entsprechend eben Sendeplan, Archiv sich rausparsen anhand vom Datum oder ob eben mit Hand die Sendungen einfach weiter verschieben. Und wir haben uns damals entschlossen, dass es einfach robuster ist, wenn man die Sendung einfach mit Hand weiterschieben muss. Deswegen gibt es eben die zwei Dateiendungen, also die zwei Dateityp. Ja, am Ende stimmt irgendwo ein Datum nicht und dann sind Teile im Archiv und andere Teile wieder im Sendeplan und bevor sowas schief geht, einfach mit Hand weiterschieben und gut ist die Sache. Und deswegen ist das jetzt noch so.
So.
Ja, richtig.
Das Behavior by Design, ja.
Wir haben ja da auf der DevRadio-Webseite haben wir auch noch einen Kalender. Dieser Kalender wird momentan auch automatisch generiert. Das können wir jetzt dank FIA. Was? Ah, und hier unser großer Künstler, Marcel wieder, der hat hier die Bildchen gemalt dafür. Was hast du dann gemacht? Ah, okay, also Fia, die große Künstlerin, er hat's programmiert. Okay, nicht, dass hier irgendjemand böse auf mich ist. Ja. Ja, ja, das wird doch automatisch gemacht. Ich dachte, das hast du jetzt programmiert. Ja. Oh! Ja, ich würde es von DevRadio klauen. Nee, okay, also er hat hier, dass man draufklicken kann, das Image Map gemacht und FIA hat dann den Kalender generieren gemacht. Ansonsten gibt es so direkt zur Webseite, glaubt nichts zu sagen. Ja, da kommen wir nachher. Das ist Nextions. Wir tun heute alles behandeln. So, und wenn wir ja hier voll Web 2.0 sind und so mit RSS-Feeds und Podcasts und allem Pipapo, noch kurz dazu, wie das gemacht wird. Also die Podcasts, die .xml-Dateien, könnt ihr ruhig anschauen. Das sind Skripte, wie letztes Mal Mev festgestellt hat, die einfach dann den Podcast automatisch generieren und die Dateien dann noch cachen. Sprich, erst wenn dann eine neue Sendung im Archiv ist, wird das Verzeichnis geändert wurde, wo die Dateien liegen, wird dann eine neue Version von dem Podcast generiert. Wir haben momentan 3 verschiedene Podcasts, 4, MP3 und Doc und jeweils Music, No Music, was wir davon. Und die...
Fürs Radio.
Ja, genau. Das ist unterschiedlich. Ja. Ja. Oh, Mike, komm runter, komm. Ja, komm runter. Ja, yeah, Mikey. Applaus für Mikey.
Kamerateam, bitte.
Mikey, den ab. Ja, wird voll verfolgt.
Bitte schwarzen Balken einsetzen jetzt.
Ja, Mike. Ja, genau. Es gibt für die Chaos Seminare auch einen Podcast. Kannst du mal auf die Webseite gehen? ulmccc.de/chaosseminar. Da müsstest du einen Link geben auf Feeds. Und unter diesem Feeds-Link, da ist eine Liste von allen möglichen Feeds, die wir da haben, oder Podcasts, ja genau. Das geht auf ulmccc.de/feeds. Da haben wir hier, das ist jetzt fast schon Legacy, also bisher war das so, wir haben hier eine MPEG-Schiene und eine Aux-Schiene, also ein offenes und ein freies Format und dann da jeweils einmal nur Audio, dann Audio plus Video, also halt ein Video. Und dann haben wir noch so ein Feed, in dem auch noch PDFs mit reinfallen. Falls ihr einen Feedreader habt, der sowas kann, dann sind auch gleich die Folien mit drin. Das ist ganz praktisch. Ich habe das auch aktiv und es funktioniert prima. Die Aktualisierung.
PDFs einreiche in letzter Zeit ist ein bisschen aus dem Mode
gekommen. Ja klar, es kommt nur im Feed, was auch irgendwo an Material da ist. Das ist ein guter Punkt, richtig, genau.
Heutzutage ist ja sowieso alles online, sprich, wir brauchen einen PDF-Flash-Reader.
Eigentlich schon, ja. Das stimmt, ja. Müssen wir mal hacken.
Hm? Es gibt doch fertige Flash-Teile, wo PDFs anzeigen.
Ja, stimmt, hast du recht.
Ja, natürlich.
Diese Preso-Webseiten 2.0, blub.
Ja.
Oh, yeah, auf geht's. Genau, mach mal.
Ja, okay.
Das nächste, ja, also es sind 3 Sektionen. Das nächste ist einfach nur mal ein Link auf die Def Radio Podcast. Das sind die, die ihr auch schon kennt von Def Radio. Und das letzte sind die Newsfeeds, beziehungsweise ein Verweis auf die Mailingliste. Also, das ist einfach mal eine Seite, wo die ganzen Feeds drauf sind und es passt dann. Das Generieren von diesen Feeds, also jetzt speziell vom Chaos Seminar Feed, das geht im Moment noch über ein selbstgebasteltes Perl-Skript von Mirx auch wieder mal. Haha, hallo Mirx. Das startet derjenige, der die Verantwortung hat für die Aufzeichnungen der Chaos-Seminare. Das heißt, es habe im Moment gerade wieder ich an der Backe. Zwischendurch hat es mal Chibi an der Backe gehabt. Ich glaube, jetzt eigentlich soll es Björn haben.
Ich weiß noch nichts.
Ja, ja.
Applaus für Björn. Jetzt weiß er von
dem. Er ist selber Kameramann. Also das ist im Moment noch so semi-manuell, automatisch, also ein Skript, das muss mal anticken und dann generiert das ganz viele kleine Hashes von den Dateien, von den Mini-Dateien, damit die auch auf dem Server gemirrored werden können und korrekt sind und es generiert die Feeds dazu. Das liegt im Moment in der aktuellsten Version in meinem Home, ist aber glaube ich lesbar für alle, die einen Account haben auf der Don't Panic. Ich weiß von nichts.
Ja, da kommen nach
noch. Ja, aber Kopien von dem Skript sind schon mal an diverse Leute gegangen und derjenige, der es halt machen soll, der muss es haben.
Und dann einfach der Community die Aufgabe geben, weil es ist ja verteilt.
Wir machen einen Bug-Report auf im Truck. Nee, haben wir nicht.
Ja.
Nochmal ein Vorschlag, damit die Leute lernen, wie das mit dem Einchecken, Auschecken und Committen geht.
Das ist normales.
Ach so, das wollte
ich
nicht.
Ich dachte, du willst nur, dass ich kurz die Seite ändere.
Okay, kleine HG-Demo.
Ja, eigentlich ist es genau wie SVN, bloß verteilt. Ja, das stimmt.
Okay, wo war es schon wieder? Sof,
www.htdocs. Geht? Ulm.cc.de/dev/radio.
Ah.
HG-Status oder so. Damit kann man jetzt schauen, was sich alles geändert hat. Wir haben in der Zwischenzeit einiges an Gästebucheinträgen gekriegt und es sind neue Kalendereinträge generiert worden seit dem letzten Check. Das ist wurscht. Ich weiß nicht, wir können mal die ganzen Dings adden, die Gästebucheinträge, dann hätte man die auch mal so ein bisschen Backup und bla. HG add Data GB einfach oder so? HG add Data GB? Wir wollen ja nicht alles. Oder so. Okay, voilà. HG-Status. Dann sehen wir, dass wir jetzt hier einiges geedit haben. Dann können wir noch die Episoden kurz hinzufügen. Zeig mal noch so eine Archivdatei, dass man sieht, wie das aufgebaut ist, kurz für die Leute, wo sich dafür interessieren. Anschaffung der Source Code ist relativ gut lesbar, deswegen scheut euch nicht, das Ganze zu lesen. Also das ist relativ straightforward. Oben stehen die ganzen Header-Informationen à la Date, Moderator, Music, Titel und so weiter. Und dann kommt der Text, was im Body kommt mit Description. Das ist eigentlich schon alles.
Description ist wahrscheinlich das, was im Podcast auftaucht.
Nee, das, was auch auf der Webseite unten auftaucht. Okay. Da ist oben den Header, das, wo so gelb hinterlegt ist, und dann hast du den Text. Das taucht aber auch im Podcast auf, ja. HG Commit oder so.
Description müsste der eine Podcast jetzt sein.
Na, nee. Echt?
Es gibt ein Body, wo alles drinsteht. Das Ding hat einen Header quasi, ja. mit Titel und so.
Diese Dings waren automatisch generiert, deswegen ist nicht unbedingt. Okay. Egal. Ist wurscht.
Sagst HG Commit. Commit Message.
Das ist halt ganz normal SVN, CVS eigentlich bisher. Was jetzt dann dazu kommt, weil das Ganze verteilt ist, wurde, ich glaube, hier die lokale Working Copy direkt hier drin und deswegen muss man jetzt die Änderung noch ans Entry Repository pushen.
Das war's. Jetzt ist drüben drin.
Genau.
Im Zentralen.
Jetzt kann man darauf einfach unter Surf, /hg.
Steht sogar Pushing to Surf, HG, Files, Dev Radio.
Geh mal auf die Webseite. Hast du Dev Radio Login oder so? Ich kann mir die Passwörter nie merken, deswegen ist es gut, wenn wir das hier machen. Okay, snifft mal kurz mit. Hier seht ihr jetzt, dass wir.
Hier ist es. Das, was gerade im Geld hat. Hier ist der letzte Commit.
Vor. Voll toll.
Klar?
Soweit? Tobi, ja, nein?
Das ist ein Tutorial zu Mercurial zu lesen. Aber im Wesentlichen ist das Add, Commit, Push.
Und Pull für.
Reinholen, aber das macht meistens sicher der Workflow hier, dass man.
Ja, aber man kann das jetzt auch bei sich lokal laufen lassen oder so. Weil man ja ein Test-Setup fahren will und nicht so direkt. Korrekt, korrekt. Man kann jetzt auch rausholen, okay, diese will wischen.
Das Backup ist gut, wenn das HG Backup würde.
Korrekt.
Genau. Man kann die Radioseite liegen lassen.
Wenn die Leute regelmäßig einchecken.
Tun wir ja, hast du gesehen.
Also die Flashplayer-Änderungen etc. Nein, wenn man auch sieht, hier die letzten Flashplayer-Änderungen, wo drin sind, jetzt ist alles committed. Also wir haben jetzt.
Flashplayer-Episodes, klar.
Und deswegen ist das eigentlich schon. Richtig, dass das Zeug hier reinkommt. Was wir jetzt momentan nicht benutzen, sind Tags, aber das liegt einfach daran, weil bisher nur ich daran gearbeitet habe und ich weiß, was ich tue. Und deswegen.
Okay, dann ups, oh, jetzt habe ich es versaut.
Nee, das hat niemand gesehen.
Okay, zum Glück. Okay. So, ich brauche jetzt da vorne ein bisschen Licht. Jetzt geht es um die Skripte, die Radiosendungen wurschten. Genau. Okay, ich erkläre mal kurz, wie das funktioniert. Bei
den Radio-Webseiten ist ja, wir haben verschiedene Sachen. Einmal haben wir die No-Music-Version, wo geschnitten worden muss, also den ganzen
Music-Zeug raus. Und dann muss noch auf Anfang und Ende genau getaggt worden, weil wir wissen ja nicht, wann genau wir anfangen. Wir sind ein bisschen
kommt drauf an, wann der Zens aufhört oder so ähnlich. Gibt's
oder
ja noch?
Wann wir überhaupt da sind, etc. Deswegen.
Okay, das Ganze funktioniert so. Am Anfang haben wir einen Cron-Demon, der startet jeden Sonntag ein Skript. So, und zwar um 1:15. Okay, dieses Skript, diese Skripte, was ich jetzt erzähle, liegen alle unter Home Radio. Da liegen die drin. Okay, das erste Skript heißt Startup. Das ist dafür zuständig, das macht folgendes, das liest den RSS-Feed und guckt, ob heute wirklich eine Sendung ist. Die Sendung muss vorher drin sein, 12:45. Das ist wichtig. Ja, das ist ab und zu knapp, dann ruft man Operator an und der kickt es dann an. Ihr könnt, das Ganze ist mit Absicht so gemacht, dass es verschiedene Skripte sind, ich kann zu verschiedenen Zeitpunkten anfangen. Das heißt, wenn ihr das verpasst, diesen Zeitpunkt, wo der Cron das lostritt, RSS, also eintragen, die Seite in den Sendeplan und von Hand das Skript starten, dann läuft es los. Und so gibt es verschiedene Stufen, wo ich einsteigen kann. Was? Radio? Mach doch. Hast du Moderatoren für sowas?
Nein, ich meine, einfach mal mitschneiden. Und sei es umsonst.
Naja, wenn der Film mehr dranhängt, als bloß mitschneiden. Da ist ja viel mehr Logik, weil er zeigt es gleich.
Ich verstehe die Frage nicht. Warum wir nicht jeden...
Er möchte einfach jeden Sonntag einfach mitschneiden und gut ist.
Warum das Skript nur die Sonntage macht?
Ach so, weil wir ja nur unsere Sendung aufzeichnen wollen.
So Jung macht es zum Beispiel einfach jeden Sonntag.
Okay, du siehst gleich, da hängt noch ein bisschen Arbeit dran. Das ist nur halbautomatisiert, das ganze System. Siehst gleich. Ich zeichne es fertig, wenn es nicht beantwortet, stellt schon mal die Frage, okay? Aber ich glaube, ich beantworte sie gleich. Okay, das nächste Skript, was es gibt, das heißt Online. Das ist dafür zuständig, also das wird getriggert, wenn tatsächlich Sendung sein soll. Das ist dafür zuständig, die Aufzeichnung zu starten, okay? Wir hatten früher in Dino eine TV-Karte mit Radioempfang drin und haben dort aufgezeichnet. Dino deswegen, nicht Don Panic, weil Don Panic steht im Keller, hat kein Fenster, kein Radioempfang. Dino zum Glück in der Nähe vom Fenster haben wir das Kabel rausgeschmissen. Wir sind zu doof für... Ja, genau. Okay. Dann gab es Probleme mit dem Empfang, weil knischt und knatter, weil es war halt doch ein Keller und die Antenne ab und zu verrutscht, dann war es irgendwie alles mies. Aber
komischerweise ging es zunächst und irgendwann ging es ja Schluss mit dem Problem.
Ja. Lange Zeit ging es und dann war es halt irgendwann schlecht, es kamen Beschwerden. Dann haben wir gesagt, okay, mir wurscht, wir müssen jetzt von Dino weg, weil wir natürlich das Ganze auf der Don Panic eigentlich haben wollen. Das war die Zeit, wo es auf Dino läuft, wo quasi wir beide im Wesentlichen der Fredo gemacht haben. Der Dino ist so unsere Kiste, deswegen haben wir es halt dort gehostet. Okay, was der jetzt macht, zu unserer Schande müssen wir es zugeben, wir nehmen den FreeFM-Stream und der fängt einfach an und schneidet den mit. Der FreeFM-Stream wird gehostet von den Leuten, die den Lautschrankgriff gemacht haben und die machen jetzt einfach noch für FreeFM hier rund um die Uhr 24/7 Stream. Dieses Online-Skript dumpt dann ein File, Def Radio zum Beispiel 23 für die Sendungsnummer, _LA.mp3. Lautschangriff, genau. Und dieses Skript startet auch den VLC Streaming Server. Ja? Ja. Die Frage war, ja, wir hängen am FreeFM-Stream, wenn der down geht, gehen wir down. Genau. Okay. Dann läuft die Sendung und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und irgendwann um 15:15 macht das Online-Skript, okay, jetzt ist vorbei und hört auf, stoppt den, stoppt das und startet das nächste Skript, das heißt Pre-Release. Release, irgendwie halt so. So, dieses Pre-Release-Skript, da macht es einige Dinge. Das nimmt diese Aufzeichnung und tut sie in sehr schlechter MP3-Qualität.
Eigentlich konvertiert es erstmal nach 8 Bar.
Okay, eins nach dem anderen, genau. Sie nimmt dieses MP3 und macht daraus Wave, okay? Dieses Wave heißt Uncut. Uncut.wave. Das schmeißt irgendwo ins Dateisystem. Das gibt es für einmal für Music und No Music. Jetzt wird schon die zwei Pfade aufgemacht für die zwei Varianten, die wir haben. Aber ich mache hier nur mal eine hin, damit es übersichtlich bleibt. Dann geht es her und kodiert dieses Wave als sehr schlechtes MP3 und packt es unter Tilde Radio ins Public HTML von sich selber als Pre-Release. Halt falsches Dingens. Man will ja konform bleiben, so. Okay, packt es da rein. Genau, für die es nicht kennen. Als nächstes wird in eine Datei, die heißt Pending, es wird ein Zufallstoken generiert und da reingeschrieben, zusammen mit der Sendungsbezeichnung, also wie die heißt, die Sendung und bla, die ganzen Metadaten, wird hier reingeschrieben und dann wird noch eine Mail abgeschickt an marker@ulmccc.de. So, dann ist die Sendung vorbei. Also, was steht in Marker drin? So, in Marker steht jetzt ein Text drin, okay, hör mal zu, die Death Radio-Folge ist vorbei, das Pre-Release kannst du hier runterladen, die Tokens, die du brauchst, sind die, und auf Marker stehen im Moment 1, 2, 3, 4 Freiwillige, die einfach sich bereit erklären, für uns regelmäßig Arbeit zu machen für Death Radio. Genau, hauptsächlich gibt es eine. Wie heißt die?
Ich kenne bloß ihre E-Mail-Adresse, die zu meinem Standing steht.
Ich habe
ja
Villa oder das.
Ja, ich habe mal gefragt, ob er irgendwie Credits will, aber kam nie irgendwie großartig was hin. Aber auf jeden Fall vielen Dank nochmal dafür. Nämlich, er hat nicht so viel Arbeit gemacht.
Okay, was macht er für eine Arbeit? Er hört sich dieses MP3 an und guckt, wo sind die Punkte, wo man schneiden muss. Und dann schickt er eine Mail mit den Schnittmarken. Er schickt zwei Mails, einmal an Schneider und einmal an Schneider plus No Music. Einmal die Marker für die normale Variante, Anfang, Ende nur und einmal mit zwischen, wo kommt immer Musik, damit man das rausschneiden kann. Okay, dazu auch, das ist der Zweck von dieser Pre-Release-Geschichte. Schlecht kodiert, damit es klein ist, kurz runterladen, anhören, der muss ja nicht viel verstehen, nur halt, okay, hier fängt Text an, hier kommt Musik, das reicht ja quasi. Okay, dann kommt irgendwann, das Ganze läuft und irgendwann hat er halt Bock gehabt und hat es halt gemacht und schickt eine Mail an Schneider. SCH, oh je. Schneider@ulmccc.de. So, und dieses ist jetzt per Brockmail an ein Skript gehängt, das heißt Schneider. Schneider. So. Dieser Schneider geht her und überprüft, hier in der Mail muss das Token kommen, das vorher hier generiert wurde. Das ist einfach unser Authentifizierungssystem, dass nicht jeder uns irgendwelche kaputten Marker unterschieben kann. Also er liest hier diese Pending ein und wenn es passt, trägt das aus, damit man auch nur einmal Marker eintragen kann. Schick eine Dankesmail und du bist der Beste und so weiter. Ruhm und Ehre und so. Dann geht er her. Nee, Quatsch. Und das war's eigentlich schon. Das ist eigentlich nur der Händler fürs Brockmail. Und der schmeißt dann ein Skript an, das heißt Cut. Dieser Cut holt sich jetzt die Uncut Wave. Kriegt die Schneider, die Marker, die hier in der Mail standen. Der überprüft halt, ob das Format stimmt und alles. Und der verlässt sich dann drauf, dass es passt. Kriegt die Marker alle verpasst. Und der erzeugt jetzt die geschnittenen Death Radio 23.waves. Er lässt als Wave, er schneidet die Waves direkt. So, einmal mit Music und No, also das Ganze gibt es nochmal für No Music, okay? Gut, so, wenn der dann fertig ist irgendwann, dann startet er ein Skript, das heißt Release. Und dieses Release-Skript geht her, schnappt sich das Zeugs. Die Metadaten von der Sendung, die wurden ja vorher hier reingeschrieben, von dem. Die wandern hier durch, also hier wandern durch und der nimmt die jetzt zum Taggen. Dann wird genau das Death Radio Logo eingeblendet und alles mögliche und dann Plots fallen hier raus, Death Radio 23.mp3 und Death Radio 23.org. Und was? Bitte? Ah, genau, es taucht noch eine Flag auf. Damit man gutes Mastermaterial hat, falls man irgendwann super duper andere Encoding-Formate hat. Ja, das war früher viel cooler, als man direkt aus dem Radio aufgenommen hat, hat man echt gute Qualität hier. Jetzt ist natürlich ein bisschen.
Aber das ist trotzdem so ein Vorteil, wenn man dann irgendwie was machen will oder so, dann muss nicht. Dann haben wir wenigstens eine Qualität, wo Flak würde ja wirklich nur dann Sinn machen, wenn man es tatsächlich aus dem Mikro abnimmt.
Ja, aber das Flak ist immer noch besser wie das MP3 hier. Ja, es war, also FLAC ist Flawless Audio Encoder, er schafft ca. 50% und ist aber verlustfrei. Deswegen verwenden wir FLAC. Ja, es ist nicht so toll, es war früher toller, wo man es irgendwie, ganz früh haben wir sogar im Studio direkt abgegriffen teilweise. Aber da haben wir es dann irgendwann nicht so richtig auf die Reihe gekriegt und so. Spricht nichts dagegen, man muss nur mit dem Notebook hin, sich anschließen und auf Record drücken, aber... Ja, das war der Stress immer, richtig.
Die Radiosendungen waren eigentlich relativ cool selbst, Radiosendungen. Aber dann war immer noch die Zeit zum Nachbearbeiten. Sprich, schneiden, 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 transportieren, 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 hochladen, etc. pipapo. Und das war halt dann das Stressige. Und das nimmt einem halt dieses Setup komplett ab.
Also Merx hat sich den Stress am Anfang jedes Mal gegeben. Dann haben sie von Murks übernommen haben, ist ziemlich schnell der Wunsch entstanden, so ein halbautomatisches System aufzuziehen. Und zusammen mit dem Freiwilligen ist es eigentlich für uns vollautomatisch.
An welchen Stellen muss man zentrisch eingreifen?
Gar nicht. Das Schneiden. Hier, die Mail muss schicken. Diese Mail empfangen, das runterladen. Also ich mache mal hier so ein Männchen rein, okay? Das ist jetzt unser toller Freiwilliger. Der empfängt diese Mail, schnappt sich diese File und schickt die Marker an den Schneider. Marke ist einfach Timestamps, eine Liste von Timestamps.
Und jetzt nochmal, wenn man das jetzt jede Woche machen würde,
dann würde man jede Woche die Mail
dann wegwerfen, weil es überflüssig
ist. Du müsstest die Mail ignorieren. Und die Pending läuft zu mit Müll. Und die Waffs liegen rum und keiner räumt sie weg. Für was, Leute? Es gibt doch die Automation mit dem RSS.
Ja.
Funktioniert doch prima.
Es ist nicht so sinnvoll, die Sendung anzulegen. Nämlich dann kriegen die Leute auch eine E-Mail. Ja, jetzt ist Sendung etc. Deswegen, und das war, glaube ich, bisher nie großartig ein Problem. Ich glaube, einmal oder so, dass die Sendung nicht rechtzeitig angelegt hat.
Weil wir es selber 5 Minuten vorher nicht wussten.
Ja, irgendwie so. Nein, auch das ist kein Problem, sowas nicht.
Man könnte vielleicht 2 Tage vorher eine Mail rausschicken, dass die Sendung noch nicht angelegt
ist. Das habe ich auch schon teilweise gemacht. Ich habe schon die Leute Sonntagmorgen darauf hingewiesen, dass es für sie vielleicht praktischer wäre, wenn sie die Sendung anlegen würden. Und das ist dann auch passiert. Also man sollte dann halt schon ein bisschen ein Auge drauf haben.
Es gibt hier, oder welches Problem willst du adressieren? Man könnte vieles anders machen, aber so funktioniert es eigentlich recht gut.
Und ihr könnt es auch jederzeit.
Also was du jetzt noch an Arbeit hast, du musst die Sendung vorher anlegen und danach musst du kurz rein und deine Playlist und so ein bisschen bla 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 und so und deine Links. Und das war's. Du bist fertig. Und der Typ ist ziemlich schnell. Du hast meistens Sonntagabend schon das Zeugs online. Und früher ging es teilweise eine Woche, bis man mal Zeit gefunden hat und so weiter. Und hier hast du echt, wir hatten jetzt regelmäßig Sonntagabends war das Zeugs online.
Ja, und vor allem, man hat keinen Stress mit großen Daten hin. Man muss nicht irgendwelche Waffs oder MP3s hochkopieren, irgendwelche 80 Megabyte von zu Hause oder ähnliches. Das erfolgt halt direkt auf dem Server. Das ist halt.
Das war der Grund, genau.
Wenn jetzt halt derjenige mit der Schnittliste einen Fehler hat.
Das kam auch schon vor, dann muss man manuell ein.
Also was du machen musst, das ist eigentlich recht einfach. Wenn hier ein Fehler drin ist und dann wird hier alles falsch geschnitten und so weiter. Das ist eigentlich kein Stress. Du gehst her, du trägst in die Pending wieder was ein und schickst eine neue Liste.
Beziehungsweise du tust selbst manuell das Cut aufrufen.
Wo wir noch ein bisschen Probleme haben, es bleiben temporäre Files hier und da so ein bisschen liegen. Das heißt, ab und zu läuft es voll. Okay, es ist sinnvoll, damit man das nochmal machen kann, falls ein Fehler passiert ist beim Schneiden. Wolltest du
das
sagen, oder?
Genau.
Man muss jetzt ab und zu von der Hand so alte Folgen mal, da gibt es noch kein Purge-Skript oder ähnliches.
Aber das ist als Hausaufgabe für den geneigten.
Mit irgendwas Sendungsnummer, Daten oder
ja,
was?
Sendungsnummer.
Sendungsnummer, genau. Das kriegst du mit, wenn es voll läuft, kickst du die letzten 5 oder bla. Das könnten wir auch mal so halb automatisieren, da hat man dann nie Bock. Das passiert zu selten. Also der Leidensdruck ist nicht hoch genug für
ja,
uns.
Ein Minus halt nicht so schwer.
Okay, die ganzen Skripte sind in Python geschrieben und ja, war das die Frage?
Wenn man eine Sendung auswählt, sollte man sie dann nicht in den Sendungsplan reinschreiben und drin steht Feld aus wahrscheinlich.
Ja, weil sonst läuft das Ganze an. Ja.
Aber das ist schon egal. Ja.
Dann hast du halt 3 Stunden Zensgelaber. Einfach weg. Das ist auch ein Vorteil. Dadurch, dass ich einen RSS checke, wenn keine Sendung ist, passiert gar nichts.
Aber was auch halt, genau, da schon ganz viel modern geschrieben. Genau. Und auch, muss man halt auch noch
verwenden. Der RSS-Feed wird nur erstellt, wenn in der Radioseite auch in diesen RSS-Feed Text was reingeschrieben wurde, oder?
Nein.
Was? Nö.
Nein, also du meinst im Archiv-Dings. In der Dings-Sendung.
Im Sendungsanliegen.
Ja, das ist bloß für, es geht unten, das ist für iTunes, keine Ahnung, da kann man irgendwie direkt HTML reinschreiben und das sagt irgendwie iTunes.
Das ist die Podcast-Beschreibung da unten drin.
Okay, aber das ist.
Nein, das taucht auf, wenn du es hier anlegst. Fertig. Es gibt das ist ein extra Feed für den Sendeplan. Das ist nicht der Feed fürs Archiv. Das ist ja zu spät. Da soll es ja rein. Okay, gibt's Fragen zu diesem?
Ist das halbwegs klar geworden, wie das Setup?
Was wir zugeben müssen, das Ganze lief ja auf Dino, wie gesagt, und am Ende hat dieses Release-Skript des Zeugs auf die Don't Panic hochgeladen. Jetzt läuft das alles auf der Don't Panic, weil wir das alles self-maintained haben wollen. Das heißt, es ist hier und da noch ein bisschen vielleicht müllig. Also wenn das da mal einer reinguckt, sich fragt, was soll der Scheiß? Das lag bestimmt daran, dass es auf Dino lag vorher.
Ja.
Aber das funktioniert trotzdem.
Das komplette Framework jetzt geliefert und dann kann man lokale Modifikation selbst dann machen. Eigentlich.
Okay, gibt es Fragen? Python.
Und JavaScript.
Ja, also, nee, ist meist, nee.
Nein, es gibt JavaScript.
Okay.
Die Uni hier hat noch Kabelanschluss und für EFM ist, soweit ich weiß, auch ein Kabel.
Unten gibt es aber keinen Kabelanschluss im
Haben alles schon probiert. Der Klang ist nicht mehr da, Schabi.
Wir haben schon versucht, über unsere Bürgernetz-Connection
das irgendwie hinzukriegen. Ging nix. Das Einzige, was da. Also, ihr könnt zusammenlegen, wenn ihr 2 bis 3 Kilo Schokolade beieinander habt, dann könnt ihr die entsprechende Person. Also, wir haben es damals versucht, weil wir hatten auch Bock auf wenig Stress. Und das Beste, was wir rausgekriegt haben, ist, dass wir eine Radiokarte vom Peter gekriegt haben. Okay. Blub. Gut, das war's mit was haben wir? Home Radio, don't panic.
Da muss ich dazu sagen, für das Streamen, da wird momentan noch mein VLC benutzt, den ich damals für ein anderes Streaming-Setup benutzt habe. Weiß ich gar nicht. Ich habe so viele Versionen in meinem Home rumliegen, manche gehen nur für. Allerdings Eisgas, meine Idee, nicht für Eisgas und so weiter, ich weiß nicht, was da drin ist. Aber deswegen braucht man da Lesezugriff auf mein Home, weil da die ganzen Lips momentan installiert sind. Aber falls sich jemand berufen fühlt, das neu zu kompilieren und zu übersetzen, macht einfach.
Bei dem hier nicht
Nein, da fällt das Plugin um Shoutcast-Server zu bedienen. Shoutcast, das ist unser Streaming-Server, den wir einsetzen. Ja, Schaukasse
ist schon
eine offene Implementierung davon.
Weitere Fragen? Okay, wir haben jetzt alles, was wir so bisher am Laufen haben. Jetzt kommen wir zu dem, was wir uns für die Zukunft vorstellen, was man noch machen könnte. Na komm schon.
Nee, du hast nicht.
Genau.
Das ist das, was da mit VLC bezeichnet wird,
oder? Richtig. Der Unterschied ist?
Shoutcast ist ein Streaming-Server und VLC ist ein Programm, um verschiedene Eingangsformate, mit denen irgendwas zu machen. Zum Beispiel anzuzeigen, zum Beispiel irgendwie transportieren, zum Beispiel einen Streaming-Server schicken.
Ist ein Multimedia-Wurster.
Genau, das ist eigentlich
das Tool schlechthin, wenn man heutzutage nicht...
Das ist ja doch ein Fail und dann schaut man an den
Shortcast. Also, genau. Wir haben der VLC schickt es doch an den Shortcast, oder?
Ja, genau.
Moment, hier.
Was? Eis, wir haben natürlich jetzt hier den Eisgas-Server übergangen und haben Bilder. Nee, Eis. Eis. Eiskas. Und da kann das Internet. Oh.
Oh. Ja, ja.
Nein, die Daten gehen raus, hoffentlich.
Ha? Die Nein, die erste kommt in Request und dann, also.
Die haben Urlaub. Okay, also lassen wir uns mal unseren Blick in die Zukunft schweifen und gucken mal, was man noch machen könnte und was bla. Okay, das erste ist wieder das Thema Jabber. Mike hat immer wieder angeregt und er hat recht, dass man mit unserem Jabber-Dienst natürlich einen öffentlichen Telekommunikationsdienst anbieten und damit in die TKIV reinfallen. Es waren früher ab 1000 Benutzer, ja, mittlerweile sind es ab 10.000 Benutzer, muss man Abhörschnittstellen für die Strafverfolgung bereitstellen, darauf haben wir natürlich keinen Bock. Und deswegen haben wir uns überlegt, man könnte doch den Jabber-Demon so patchen, dass er ab 10.000 Benutzer zumacht. Auf der Webseite kannst du dann sehen, keine Ahnung, wie viel es gerade sind. Sorry, wir sind voll, wir dürfen nicht wegen TKV. Wenn du Bock hast, hier übrigens kannst du runterladen, eigenen Jabber-Server betreiben. Das ist toll an Jabber, dass es so dezentral ist. Du ziehst hoch wie ein Mail-Server und auf einmal bist du drin im Netz. Okay, also das mit den Patchen, dass er zumacht automatisch ab 10.000 Benutzer und dass er dann alte Benutzer, die ein Jahr lang sich nicht eingeloggt haben oder sowas, automatisch kriegt. Das wird dann alles in der Policy beschrieben, warum wir das machen und dass wir das machen. Und dann hast du einen TKIV-safen Jabber-Demon und das Ganze noch gucken, dass man das vielleicht upstream kriegt oder wenn es nicht geht, irgendwie selbstständig irgendwie paketieren, dass man den Leuten einfach sagen kann, hey, du hast Bock auf Jabber, du hast keinen Bock auf TKIV, kein Problem, nimm dieses Paket.
Oder mach einfach in nicht öffentlich für dich selbst, geht ja auch Probleme.
Oder, genau.
Also upstream geht erfahrungsgemäß recht gut.
Okay. Nico sagt, upstream geht recht gut. Jetzt brauchen wir noch Leute. Jetzt brauchen wir noch Leute, die Bock haben, da mal reinzugucken und das vielleicht zu machen. Das ist schon angefangen, was wir machen könnten.
Der Code relativ leicht zu verstehen. Man muss bloß ein bisschen im Datenbank, Backend ein bisschen was umschreiben, dass man drüber drehen kann und so weiter. Aber das ist eigentlich nicht so sexy.
Wir haben momentan noch etwas Luft, weil ja das von 1000 auf 10.000 hochgehoben wurde. Wir sind gerade ungefähr erstmal bei 1000 oder so.
Unter
1000. Also wir haben Luft, aber ich finde es trotzdem ein ziemlich cooles Projekt und wir wollten das mal machen und weiß nicht, wer Lust hat. Keine Ahnung.
Ich weiß, dass es halt doch mehr gewesen ist, als wir gedacht haben. Nämlich, man kann halt nicht alle Accounts einfach so durchgehen und sich die Accounts anschauen, sondern müsste dann das Datenbankmodul ein bisschen erweitern und dass man darüber iterieren kann oder ähnliches. Aber ist eigentlich kein Problem.
Okay. Dann, das nächste Thema ist Backup. Es ist jetzt schon ein paar Mal erwähnt worden. So, das ist,
ja, genau, das ist die alte.
Das ist die alte? Nee, ist sie nicht. Jürgen betreibt freiwillig so ein Backup-System, in dem er regelmäßig mit TAR über das Dateisystem drüber geht und alles zusammenzieht und irgendwo hinweg kopiert. Das wäre gut, wenn wir das Ganze noch so hinkriegen, dass es halbwegs automatisiert arbeitet, vielleicht wöchentlich oder sowas, weil im Moment ist es so, immer wenn Jürgen gerade dran liegt und Bock hat, schätze ich mal, dass es halbwegs regelmäßig ist und dass man halbwegs es auch integriert hat, dass es transparent ist, was alles im Backup drin ist. Und dass man auch Sachen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt ein HG neu aufzieht, das einfach reinschmeißen kann und nicht hoffen muss, dass es der Jürgen bemerkt und es mit reinnimmt.
Und, eventuell auch inkrementell ist, dass es eventuell verschlüsselt ist, wenn es offside ist, irgendwo bei irgendwelchen Servern.
Das wäre noch cool, wenn man quasi irgendwelche Partner finden würde, wo man seine Spiegel hinmachen kann, verschlüsselt. Im Moment liegt es, keine Ahnung, Makatea, irgendwas. Wenn der Jürgen nicht da ist, dann sind wir gearscht halt einfach. Wäre halt cool, wenn man da was...
Paket und Backup zu machen, wo auch relativ viel unterstützt. Mir fällt bloß gerade zum Namen.
Ich habe es auch vergessen. Wie heißt es?
Die irgendwas.
Duplicity.
Ja, genau, Duplicity.
Danke.
Time Machine. Also erstmal, ich will es nicht schlecht reden, danke an Jürgen, dass er das macht. Wir haben es auch so tatsächlich auch schon braucht, unser Backup. Aber...
es muss halt systematisiert werden.
Genau, und wäre cool, wenn wir irgendwo, was weiß ich, irgendeinen befreundeten anderen Club irgendwas gegenseitig verschlüsselt Zeugs hoch und dann hat man es auch online, wenn es brennt und so. Genau, das ist ja noch etwas, was uns eingefallen ist, was man machen könnte.
Ja, und nicht nur Backup dann anschmeißen, sondern auch mal
restore. Restore will keiner. Nee, andersrum. Okay, dann etwas anderes, was man mal machen könnte. Das Bürgernetz ist natürlich ziemlich cool, so mit der Responsiveness, aber es sind halt doch alles Freiwillige. Und wenn gerade keiner Lust hat oder keiner da ist, dann ist halt einfach keiner da. Und wenn mal die Kiste hängt und musst du neu starten, dann kann es schon mal sein, du musst 2 Tage warten, im Extremfall, bis mal einer das mitkriegt und auch Bock hat, dann da hinzugehen, in den Serverraum und das Knöpfe zu drücken. Es ist eh legendär, wie oft die für uns den Schlüssel rausrücken mussten oder in den Serverraum laufen mussten. Von daher kann man sich nicht beschweren, aber die machen es halt ehrenamtlich, also hat man auch keine Leistungsansprüche.
Und wir wollen das ja auch nicht übertreiben mit dem
Ganzen. Was haben wir mal gemacht? Das haben wir gemacht für D-Node, unser sogenannter spanischer Admin. Was hat es damit auf sich? Ich hatte hier dieses alte Handy. Und das Tolle an dem Handy war, man konnte damals total legendär Benutzergruppen einrichten und Benutzergruppen verschiedene Klingeltöne zuweisen. Also habe ich allen Benutzern keinen Klingelton und nur der Benutzer-Admin einen Klingelton zugewiesen. Dann habe ich den Lautsprecher ausgebaut, einen Kondensator reingelötet mit dem Relais und das Ganze in die Kiste reingeschmissen. Und der Klingelton war so, dass wenn der schellt, das war so ein richtig schriller, dann schellt der das Relais durch und dann macht's klack, klack. Das heißt, du konntest da anrufen, dann hat's die Kiste neu gebootet. Reset gerade gemacht, kurz den Reset-Knopf kurz geschlossen. Das Ganze heißt spanischer Admin, weil wir hatten noch das Problem zu lösen, wir hatten keine SIM-Karte, also haben wir kurz eine von der Firma geklaut und ausgeliehen. Und das war eine spanische Vodafone, das heißt, du musstest in Spanien anrufen, um deine Kiste neu zu booten. Genau, das Ganze hat man tatsächlich an Laufen. Ich glaube, du hast mal entdeckt bei uns und hast gemeint, wir spinnen, aber du hast mal gesehen, oder? Ich glaube, du warst das. Irgendjemand hat es mal gesehen. Haben das war in so einer Pappschachtel im bitte? Bitte? Das ist doch super. Die Nummer, das waren wir halt eingetragen. Wir hätten dich gerne hinzugefügt zur Gruppe, wenn du wolltest. Hätte ich immer. Hey, zum Thema übrigens. Muss ich auch mal was erzählen, ja? Von wegen, wir sind verrückt. Der schließt uns mal auf. Und dann, wir mussten was basteln an unserer Kiste und so. Und dann hat gesagt, okay, ich habe doch einen Schlüssel, bringt ihn nachher bei mir vorbei, er wohnt halt ein bisschen ums Eck in Neuem irgendwo. Und wir so, okay, alles klar. Wir waren irgendwann fertig, alles zu, Kiste zu, Raum zu, fahren zu ihm, wir kommen gerade an, geht die Tür auf. Der so, ich wusste, dass ihr kommt. Wir so, warum? Sagt, im Serverraum ist die Temperatur um 2 Grad hoch, das heißt, ihr habt die Tür zugemacht. Also, sagen wir mal so, die Synergieeffekte sind vorhanden im Bürgernetz. Okay, diese Hardware, keine Ahnung, ob ich die noch irgendwo habe, aber irgendwie sowas, dass man mal remote auf die Kiste drauf kommt.
Auch an dem Vorteil ist, man hat gleich einen Syslog, man kann die Einflussversuche sehen, dann schaut er
an. Genau.
Anrufe ihn ablesen halt dann.
Und schon hat man den Syslog. Das ist total spooky. Okay. Was noch viel cooler wäre, wie nur anrufen und reset, auch mal gucken können, was wirklich los ist. Und da kommt hier dieses lustige Ding ins Spiel.
Das ist so eine Linksys-2. Das ist eigentlich ein relativ cooles Device. Da läuft Linux drauf und das ist eigentlich für NAS-Devices gedacht. Sprich, man steckt eine USB-Festplatte an und die wird eben nicht verfügbar gemacht. Aber einmal kann man natürlich da eine USB-Serielle drauf tun und man könnte dann die Serielle an der Dotpanic-Fest machen und kann dann jederzeit auch über die serielle Konsole dann auf die Dotpanic zugreifen.
Also man schnappt sich beim Bürgermeister nochmal eine IP für dieses lustige Ding und hat dann darauf eine Shell und kann dann darüber dann über die serielle Schnittstelle, die dann dranhängt an der Dotpanic, einen Root-Zugriff kriegen und dann was reparieren, wenn mal was im Netz hängt.
Was noch viel cooler ist, dieses Teil hat eigentlich schon eine serielle Schnittstelle drauf. Sprich, wenn man dann gleichzeitig noch Löterfahrungen sammeln will oder einfach dann lötet, also nicht so wie ich, sondern einfach Spaß an der Hardware hat.
Und das auch kann.
Und nicht so mit abstrakter Hardware und so, sondern konkret. Dann kann man das auch noch direkt auf die Hardware, kann er eine serielle hinschrauben und kann das vielleicht sogar direkt ins Gehäuse einbauen oder so von der Dotpanic. Also da sind die Spielereien eigentlich.
Das heißt, EFI für Arme und so weiter,
ja,
oder?
EFI für Arme. Man kommt immer drauf. Man kann es vom
Kauf. Du kannst zum Beispiel Folgendes machen. Du kannst remote mit dem spanischen Admin rebooten und dann startet das Rescue-System, dann bist du drin, dann kannst du reparieren von daheim aus.
Das war die Idee, dass man halt
ein bisschen günstiger als so eine Eric-Karte in einstecken. Es gibt also völlige Fernwartungsteile, die dem Rechner gegenüber Tastatur, Maus und VGA-Karte und USB-Stick und was weiß ich das alles vorspiegeln. Und du kannst dann übers Netz da drauf connecten und dein Rechner mit was weiß ich was alles booten, als ob du lokal davor sitzt. Aber da bist du halt schnell im mittleren dreistelligen Bereich, was sowas kostet.
5000 für so eine Konsole.
Ja,
Eric-Karte
kriegst
du
800 oder sowas.
Wow. Ja, ja. Aber dafür ist die ziemlich full features. Also die Eric-Karten kann man sogar so machen, ich tue ein ISO-Image übers Netz hochladen und dann bootet es von dem ISO-Image. Genau. Also dafür ist das wirklich sehr cool.
Der steckt also im Rechner drin als VGA-Karte und als USB-Hub und spiegelt dem Rechner gegenüber eben Grafikkarte, Maus, Tastatur und USB-Laufwerk und alles mögliche.
Also fürs Band, was der Schabi hier anspricht, es gibt professionelle Lösungen für diesen Zweck. Wir wissen das, aber wir sind Hacker.
Okay.
Deswegen, genau. Also so fertig, oder?
Nein, wir...
Das ist das, was richtige Rechner früher schon konnte.
So. Ja, das gibt schon lange.
Was willst du machen?
Wir kommen jetzt noch einmal kurz auf die Sache zu Jürgen zurück, wegen Moin Moin und den ganzen Cookies. Wir sind ja so böse.
Okay.
Ich habe das mal in der Intern-Mail geschrieben. Wir unterstützen jetzt OpenID. Wir sind jetzt OpenID-Server und wir können auch OpenID-Benutzer identifizieren, authentifizieren.
Ich glaube, du musst erklären, was OpenID ist, Uli.
Oh, oh.
Ich dachte, du machst da mal einen Vortrag.
Ich kenn's
doch gar nicht. Achso, ich auch nicht. Also ich weiß nur so grob und das reicht. Kurz zu OpenID. Jeder kennt das Problem, da ist auf, keine Ahnung, 10, 15 Webseiten und so. Überall hat einen verschiedenen Login. Etc. Und das ist natürlich mit der Zeit ein bisschen mühsam. Deswegen hat sich zum Beispiel Microsoft hingesetzt und hat Passport erfunden. Also Passport ist so ein System, da hat ein Login für alle möglichen Websites, eBay, bla bla bla. Jetzt ist natürlich das Problem, Microsoft ist evil und so, und das ist ja auch ein zentrales System, und deswegen haben sich ein paar Leute gedacht, scheiße. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, okay, wir wollen eigentlich ist die Idee cool, ein Login für alles. Aber was richtig cool ist, wenn das noch dezentral ist. Sprich, jeder kann seinen eigenen OpenID-Authentifikations-Endpunkt oder wie das heißt, ich kenne mich in der Sprechweise nicht aus, deswegen müsst ihr mir das verzeihen, setzen einfach auf und dann kann man sagen, okay, ich komme jetzt von da und da. Und dann authentifiziert man sich da dagegenüber und gut ist. Sprich, man hat wirklich nur noch ein Login für alle möglichen Sachen. Und wie funktioniert das? Ja, Schabi? Oh, Mist, geh mal auf die Wikipedia-Website. Dann gibt man als Identifikation gibt man einfach die URL an, dann wird man redirected auf die URL, dann wird man nach dem Benutzername Passwort sozusagen gefragt, gibt es ein und dann ist man gegenüber dieser Seite authentifiziert. Was jetzt an dem OpenID sehr, sehr cool ist, es hängt von deinem OpenID-Provider ab, wie du dich gegenüber authentifizierst. Das kann sein, du kannst dich mit SSL-Client-Zertifikaten authentifizieren, mit One-Time-Passwörtern, mit irgendwelchen Dings, HBCI-Cards, Smart-Cards oder was weiß ich was, oder nur, weil du einen bestimmten Cookie hast und so weiter. Sprich, der OpenID ist sozusagen, kann man eigentlich so ein bisschen mit PAM vergleichen, weil man kann jetzt alle Sachen, wo OpenID unterstützen, da ist es jetzt wurscht, was für ein Authentifizierungssystem dann schlussendlich dahinter hängt, weil die Authentifizierung dann eine andere Webseite übernimmt. Soweit ungefähr klar? Bisher? Okay. Und jetzt ist problematisch, dass für OpenID Server muss Folgendes gegeben sein, er muss Benutzer kurz tracken können, eine kurze Zeit. Wenn jemand also reinkommt und sagt, ja, ich möchte mich jetzt als Ulrich Dangl authentifizieren. Dann muss die Webseite den jetzt tracken, weil der ja Benutzername, Passwort und so eingeben muss und dann das ganze Zeug halt. Und deswegen braucht man da ein Cookie, dass die Webseite jetzt weiß, okay, über den kurzen Zeitraum, okay, die Session gehört zusammen. Das ist eigentlich der komplette Grund, warum wir Cookies jetzt in Moin Moin drin haben. Grob? Nee, nicht. Okay, wir können es mal.
Ist das etwas lästig und benutzt es jemand?
Ich weiß es nicht. Also OpenID selbst, ja. Es gibt, wobei viele ein... ich habe es mal zum Rumspielen benutzt. Man muss dazu sagen...
Entschuldigung, ja? Das müsste erst beim Login dann kommen. Das
Cookie. Problem ist, es gibt anonyme Sessions und Login-Sessions, wo authentifiziert ist. Und die Login-Page ist eine normale Webseite. Und deswegen muss es da schon drin haben. In der Webseite, okay?
Ja.
Natürlich kann man das anders lösen, aber dieses ist, also Moin Moin als Open, mit dem OpenID-Support braucht es halt. Es benutzt momentan niemand auf der Don't Panic produktiv, aber das Ganze ist eigentlich unterstützenswert und ich halte das auch für sinnvoll, muss ich sagen. Nämlich, damit kann man dann einfach irgendwelche Logins dann haben und das Ganze sharen etc. Ich persönlich halte die Idee, OpenID einzusetzen, für ziemlich gut und auch unterstützenswert. Nämlich zig Profile irgendwo etc. und möchte jetzt nicht unbedingt immer neue Benutzer irgendwo anlegen mit unterschiedlichem Passwort und das ganze Zeug. Und deswegen möchte man eigentlich schon einen zentralen Punkt, wo man sich dem gegenüber authentifizieren kann. Und natürlich ist OpenID-Support noch ein bisschen... unterstützen halt ein paar Webseiten, Flickr oder was weiß ich was, aber es ist halt noch nicht in der breiten Masse angekommen, aber ich sehe das schon so, dass wir als CCC schon irgendwie so ein bisschen coole Sachen auch unterstützen sollten und deswegen habe ich das auch eingemacht, aber wenn er das nicht will, kann er das natürlich auch abschalten, aber ich sehe das halt unterstützen wert. Ja, wenn das wirklich stört, ich weiß. Proxy. Der Proxy.
Ich habe halt ausgerechnet für uns CCC.de habe ich halt Cookies erlaubt, wegen diesem Mailman-Verwaltungszeug, weil man es da auch braucht.
Okay. Ja, aber das Cookie stresst ja
nicht. Jeder Seite halt. Ja, nein, ich will es nicht.
Dann akzeptier es halt und nimmst halt das.
Oder sag niemals akzeptieren.
Ja, ich will es dann fort und los in jedes Mal. Das setzt jedes Mal neu.
Oh
nee.
Das ist kein paar System, das war ja.
Genau. Das geht sogar, glaube ich, bloß eine Stunde momentan oder noch weniger. Also, anstatt wenn sich dann der Kunde findet, dass OpenID scheiße ist und dass wir das blöd finden alle, dann kann er das auch deaktivieren, das ist kein Problem. Also, deswegen sehe ich das halt, wenn man das nicht haben will, dann einfach kicken.
Meine Frage zu OpenID. Das heißt ja, du legst nicht mehr beim Wiki selber einen Account an, sondern du hast einen OpenID-Account und kannst dich bei alle Wikis und Webseiten und sowas, die OpenID machen, mit deinem OpenID-Account anmelden und da dann rumschreiben und so weiter. Wer schützt uns jetzt davor oder wie wird davor geschützt, dass ein Spammer einfach einen eigenen OpenID-Server anlegt und dann alle diese Wikis und Webseiten zuspammt?
Das ist eigentlich ganz normal, wie bisher auch. Man hat halt ACLs. Also bei uns jetzt CD ist es so, nur die Leute in einer bestimmten Benutzergruppe dürfen jetzt hier schreiben. Und das ist eigentlich, es ist ja kein großer Unterschied, ob sich jetzt wildfremde Leute bei dir einen Account machen und rumschreiben können oder ob du das über OpenID machst und die rumschreiben können. Du brauchst halt immer irgendeine Art von Authentifizierung. Genau. Also das ist so wie sonst auch. Die Default. Übrigens. Eigentlich alle. Also zu der User Group kurz, es gibt eine Seite, wikiseite/usergroup und da tut man einfach den neuen Login-Namen reinschreiben oder den Login-Namen, den man drin haben will, reinschreiben und dann ist er in der User Group und fertig. Dann kann er drauf zugreifen. Ja. Wir haben jetzt ja auf eine neue Moin Moin Version abgedatet und die kann jetzt hierarchische ACLs, sprich man kann sagen zum Beispiel, dieser Tree hier hat jetzt andere ACLs. Wofür ist das praktisch? Naja, wir haben eigentlich das Problem teilweise, dass wir bei Radiosendungen ziemlich viel Zeug erzählen. Mit Links, bla bla bla. Und dann müssen wir eigentlich immer selbst das Ganze nachpflegen, sprich Links hinschreiben und so weiter. Und wir kennen auch nicht alles. Und deswegen ist eigentlich die Idee, oder eine Idee auch, dass wir dann, dass man dann so eine /Radio oder so im Wiki drin hat und dann sagt, okay, alle Benutzer, die angemeldet sind, können jetzt da reinschreiben. Und dann kann man da einfach zusätzliche Informationen zur Radio-Webseite, zur Radiosendung hinterlegen. Genau, ähnlich wie beim Chaos Radio. Die haben sogar richtige Timelines etc. Und das ist eigentlich ein ziemlich cooles Setup. Und damit ist das jetzt auch möglich. Sprich, das ist eigentlich auch eine ziemlich coole Idee, die man eigentlich auch relativ problemlos umsetzen kann. Und wo man dann auch automatisch Links hin und her schieben kann etc. Deswegen würde ich auch empfehlen, dass man das irgendwann mal umsetzt. Nämlich, damit kann man noch mehr so Community-Bereich und Community pflegen und hegen. Okay. Sind dazu irgendwelche Fragen, oder? Seid ihr jetzt alle erschlagen, nehme ich an. Wir hatten eigentlich vor, dass der Vortrag irgendwie so eine halbe Stunde geht. Und da sind wir jetzt leicht drüber.
So, dann.
Psst, jetzt müssen wir von vorne anfangen, Xavi.
Doch nochmal anfangen müssen.
Wir hatten früher einen Bike-Booster speziell für Peaks und abzufangen.
Korrekt, das gibt's bisher immer noch. Das gibt's bisher immer noch. Und darüber laufen die ganzen Chaos-Seminar-Downloads, Podcast-Geschichten etc. und Streaming. Nein, ist nur für Dings. Nur für. Okay, also die Frage war, wie sieht's eigentlich mit Bike-Booster aus? Existiert er noch? Was ist das, warum und so weiter. Und ja, gibt's noch, existiert noch und kein DNS war ein Turbin. Wir hatten eine Weile lang für Streaming vom Dings, vom Kongress, hatten wir so einen kleinen DNS war ein Turbin eingerichtet, wo wir dann verschiedene Server dann darin integriert haben. Nico, glaub? Nein. Nee, aber anschaut, setz notfalls einfach einen Tracker auf oder ähnliches. Also, da muss auch dazu sagen, es haben wir momentan relativ viele Leute auf der Don't Panic Root bzw. Sudo. Dazu gehören unter anderem wir zwei, Stefan, Frank, Jung, glaub, Sudo, Volker Bock hat noch Root, Mike hat Sudo und sonst noch ein paar. Ich weiß gerade gar nicht auswendig. Ist eigentlich auch nicht so wichtig. Okay. Ja. Okay, Mev, tusch mal raus, nämlich der braucht's nicht wirklich. Mev hatte. Für? Ah. Ja. Möchte sonst jemand noch das Jabber neu starten? Das ist einfach sudo etc init jabber restart. Ja? Ja, okay, ich sehe schon, wer die Administration übernimmt. Nico, gut, wunderbar. Mach mal Add User Nico.
Okay, egal.
Passwort? Me. Nein, Nico, du musst jetzt schneller sein. Nico, du musst dich jetzt ganz schnell einloggen, sonst wird die Schuld jetzt immer dir zugeschoben. Das ist eigentlich Location, Room Number. So. Tja, Nico, langsam wird's eng. Tja. Bitte, die Leute, wo das Video anschauen, probiert euch nicht einzuloggen, bitte. So, jetzt kommt dann das Typische, was wir jeden Montag nach dem Chaos-Seminar machen. Wir gehen dann noch zu Pasco, wenn er noch auf hat und so. Aber der Grieche hier kann mehr erzählen.
Ich habe keine Ahnung, das war jetzt unser Auslandskorrespondent. Als hat er noch offen. Also. Ja, Applaus für Jung. Okay, Leute, das war's für uns. Das Mikro ist aus. Wollt ihr mich gleich verarschen? Was mache ich die ganze Zeit so? Wie lautet das Root-Passwort? Banane. Na, keine Ahnung, was meinst du mit Root? Es gibt Root. Ich weiß gar nicht. Kennt es überhaupt jemand?
Wir haben ein paar nee. Wochen. Also, das Root-Passwort weiß, glaube ich, aktuell niemand. Gut, das Mikro ist aus. Das machst du halt nicht. Früher war das Root-Passwort wirklich mal Banane.